And here we are, exclusive from the heart of the action, where the thrill of collecting never ends. This is your Tagashaw of sports cards, folks. Dive in for daily updates, jaw-dropping pulls, and the latest trends in our hobby we love. Ready to kick off? Let's dive into the action, folks. It's game time. And here is your host, Marcus, a.k.a. Graded Moments.
Jetzt hat man gar nicht gehört, wie ich gesungen habe. Soll ich nochmal singen?
Nein, wir können sofort reingehen. Ich wollte wissen, ob du mich trollen willst oder ob du mein Licht wirklich gut findest. Das ist eine komplett neue Lampe, die hier hängt. Das ist so ein Light Dome, heißt das. Höchst professionell, wird auch für Film- und Fernsehproduktionen verwendet. Und es sind Träumchen, würde ich sagen. Es macht halt weicheres Licht, also heller und weicher. Und dadurch kann ich den ISO-Wert meiner Kamera runterschrauben, ohne zu übersteuern, und sehe halt jetzt so alt und klar aus, wie ich es gerade tue.
Sieht echt gut aus, sieht sehr weich aus. Aber wie gesagt, man sieht halt deine Karten hinten nicht mehr, ne?
Das ändern wir aber noch. Da hinten, wenn Charlie jetzt mal Zeit hat, hier unten den Atomschutzbunker auszubauen, kommen oben noch so kleine Spots rein und die strahlen dann die Wand hinten an. Ne? Und dann hast du halt nochmal schönes indirektes Licht. Du hast ein Split-Toning im Bild. Das macht man ja auch so, auch gerade bei Pornofilmen, dass du sagst, man arbeitet mit Kontrasten. Du hast dann irgendwie eine helle Wand und dunkle BHs davor und so, habe ich mal gehört. Das nennt man Split-Toning in der Videoproduktion. Und so machen wir das dann halt ja auch.
Da weiß man ja, was du vorhast in deinem Kellerbunker da unten. Komm ich mal rum, auf jeden Fall.
Mach das gerne. Kannst du mal kommen, du.
Ja, schön, dass ihr alle da seid. Erstmal auch vielen Dank, die Baseballcards, für dein Abo auf Twitch. Und ja, schönen guten Abend, da Dom, Stecknadel, da Gorn, Merles, Animatrix sehe ich. Ich sehe den, ist hier blau, Phil ist da, genau. Phil ist noch da. Der Julian ist noch da auf Twitch, beziehungsweise auf VOGT. Und ja, ich glaube, das waren alle. Ich höre Pornofilme, schreibt Dagorn. Wann starten die Dreharbeiten? Jetzt kommen die wichtigen Fragen von Animatrix.
Soon. ASAP. Wir werden ASAP. Max K. kommt ein bisschen später. Der war eben hier unten noch im Atomschutzbunker und hat mir Pokémon-Karten angeguckt. Der kommt auch noch mit dazu. Und da sind wir doch in einer vollen Mannstärke wieder am Start hier im Stream.
Ja. Du und Charlie, das schaue ich mir an. Übrigens, Charlie, du hast mir gerade gesagt, der ist nicht so gut gelaunt heute.
Charlie ist, glaube ich, nicht so gut gelaunt, weil er hat sich einen Wecker gestellt, um sich das Steelers-Texans-Game anzugucken. Das Ende ist jetzt inzwischen bekannt. Ich glaube, man kann da schon sagen, dass die Steelers da rausgekegelt worden sind. Rodgers wahrscheinlich sein letztes NFL-Spiel bestritten hat, wobei nach Philip Rivers alles ist möglich. deswegen ist Charlie, glaube ich, heute eher mit gedämpfter Laune unterwegs. Und wenn du das hören solltest, Charlie, es tut mir leid, dass du verloren hast mit den Steelers.
Ja, von mir auch. Ich habe es ehrlicherweise nicht bis eben nicht gewusst, wie sie gespielt haben, aber hab mir das schon fast gedacht. Ja, von mir auch. Es tut mir leid. Trotzdem sehr geile Playoffs, muss ich sagen. Macht Spaß. Es sind viele Überraschungen dabei, finde ich. Auch Teams, wo du irgendwie vorher nicht dran gedacht hast. Deswegen darf man sich, glaube ich, da auch trotzdem auf die nächsten Wochen freuen. Ihr seid ja auch wieder am Start.
Das kann ja wirklich jeder gegen jeden gewinnen. Also man muss, glaube ich, da auch schon ehrlich sein, dieses Jahr ist NFL so ein bisschen Not gegen Elend. Du hast kein richtiges Team, was komplett durchdreht. Die Patriots hatten, glaube ich, einen guten Run, aber auch gegen fairerweise jetzt nicht die stärksten Teams im Feld. Und auch da hat man jetzt gesehen, in dem ersten Playoff-Game, dass Drake May sich da auch mal ganz dick bei seiner Defense bedanken darf. Gilt aber für die Texans auch, ne? Müssen wir auch ganz ehrlich sein. Also Texans heute Nacht war auch eine wilde Nummer, auch ganz viel Licht und noch mehr Schatten. Aber ich glaube, dieses Jahr könnte es echt spannend werden. Also ich sehe da noch keinen haushohen Favoriten, was ja auch mal schön ist, ne? Nach den Dekaden der Patriots-Seahawks-Duelle und Patrick Mahomes-Runs Es ist mal eine schöne Abwechslung und wir gucken uns Samstag im Stream Bills gegen Broncos an. Ich glaube, das wird ganz gut.
Ihr habt es gehört, Samstag, nicht Sonntag.
Samstag spät. Samstag spät. Alle Spiele sind sehr spät an dem Wochenende. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir den Samstag, weil es auch für alte Männer nochmal schöner ist, auch für einen Biorhythmus Sonntag dann auszuschlafen. Mit Kindern klappt das eh gar nicht. Aber genau. Nichtsdestotrotz, wir fanden auch, dass Bills gegen Broncos irgendwie eine coole Paarung ist, was man sich, glaube ich, sehr, sehr gut geben kann. Und das ist das Programm für Samstagabend.
Cool. Da gehen wir doch rein am Samstag. Wo wir reingegangen sind, kommen wir gleich auch, weil ich war unter anderem mit ein paar von euch auch aus dem Chat auf einer Kartenbörse, sage ich mal. Show ist vielleicht falscher Ausdruck, aber Kartenbörse, kommen wir gleich nochmal zu. Erst nochmal Grüße an alle, die hier nach und nach alle verspätet reinschauen. Juri ist da, Stevo, Zauzi, Kane ist jetzt auch da, Snow FFM. Schön, dass ihr da seid. Übrigens spielt gerade die Eintracht und sieht nicht so gut aus.
So wie immer.
Genau, so wie immer. Was ist jetzt mit Richardson, fragt Stevo.
Perfekt, der Richardson. Habe ich eben noch mit Mike drüber, mit Max drüber gesprochen. Warte mal ab, Richardson wird nächstes Jahr irgendwo eine neue Chance kriegen. Der wird irgendwo eine neue Chance kriegen, weil einfach die Quarterback-Qualität in der NFL sich jetzt auch durch den Draft nicht massiv steigern wird. Und mir fallen jetzt ad hoc 5 Teams ein, die einen Quarterback benötigen. Und ich glaube, wir werden Richardson nochmal sehen. Aber sobald wir Richardson sehen, werdet ihr auch meinen Story-Sale sehen. Das geht dann Hand in Hand. Also von daher, freut euch drauf. Wir sprechen uns dann nächstes Jahr im Oktober nochmal, Freunde.
Übrigens fällt gerade das 2-2. Was viel spannender ist, wer der neue Coach bei den New York Giants ist. Aber das sehen wir dann auch bald. Genau, kommen wir jetzt zu den wichtigen Themen dieses Hobbys. Und zwar unter anderem, wie gesagt, ein kleiner Recap. Ich war in Mainz, ein Stadtteil von Mainz am Wochenende. Relativ kurz, ehrlicherweise. Ich war maximal 3/4 Stunde war ich dort. Auf der Kartenbörse von dem guten Mutanto, der das organisiert hat. Es ist eine kleine Sporthalle gewesen, wirklich eine sehr kleine Sporthalle, so wie man sich halt eine Sporthalle vorstellt, aber in der älteren Schule, so vielleicht kann man sich es dann so ungefähr vorstellen. Hat ja auch, glaube ich, ein paar Bilder gepostet. Ich hatte auch ein Live kurz gemacht, da konnte man auch zumindest kurz reinsehen. Es waren, ich weiß gar nicht, wie viele Tische es am Ende waren. 30, 40, 50, ich will nichts Falsches sagen. Und es war, ich war also so gegen, wann war ich da? Um 1, 2 Uhr war ich dann da. Und war voll, aber auch nicht zu voll. Also es war wirklich sehr angenehm durchzulaufen. Das war wohl auch den ganzen Tag so, dass sich das relativ gut verteilt hat. Und viele bekannte Gesichter gesehen. Es waren wirklich Leute da, die aus Berlin gekommen sind, aus ganz Deutschland, tatsächlich auch aus dem Ausland ein paar. Irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht mehr woher, aber die haben auch den weiten Weg auf sich genommen. Und mit allen, denen ich gesprochen habe, unter anderem im Wormsmandel, der da auch einen Tisch hatte, sagte, das war sowas. Das kann ich vielleicht schlechter beurteilen, aber alle, die das Feedback gebe ich einfach wieder, die haben gesagt, das war sowas wie früher. So eine Show, wie es früher, wo man sich getroffen hat und Karten verkauft und getauscht hat. So war der Grundtenor mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Also so eine Art Back to the Roots, so ein bisschen der Gegenpol vielleicht zu den ganzen großen Shows, die es da gab und gibt. So war das Feedback und das, also wortwörtlich, Jörg hat gesagt, es war mit einer der besten Tage auf so einer Show, wo er jemals verbracht hat, weil er auch Zeit hatte, mit den Leuten zu quatschen. Es war überschaubar und es war so ein Familientreffen. So hat es, glaube ich, ganz gut beschreibt. Ich glaube, wie gesagt, ich war, glaube ich, nicht lang genug da, aber ich würde das so ein bisschen vielleicht vergleichen wollen mit unserem HCC-Treffen, wo ja auch in der kleineren, man kennt die Leute, man trifft sich, man kann quatschen, die Koffer stehen offen und ich glaube, so in der Richtung kann man das fühlen, glaube ich, für die meisten, die dort waren. Und Animatrix schreibt es auch gerade, unterschreibe ich. Animatrix war da, ich glaube, es waren noch 2, 3 andere hier aus der HCC auch am Start. Und der unterschreibt das auf jeden Fall. Genau.
Ich glaube nicht mal, dass es ein Gegenpol ist zu den großen Shows, sondern eher, dass das auch Hand in Hand geht. Und ich glaube, davon werden wir auch in Zukunft deutlich mehr sehen. Ne? Also wir starten jetzt ja, glaube ich, in dieses Jahr und auch nächstes Jahr rein, dass das Jahr der größten Shows, die wir so in Deutschland gesehen haben. Und ich habe so ein bisschen die These, dass sich das auch so ein bisschen konsolidieren wird. Also ich glaube nicht, dass wir 2029 die identische Anzahl an großer Shows sehen werden mit der Schlagzahl, sondern eher weniger große Main-Events, die dann so die Eckpfeiler bilden werden von unserem Eventkalender in Deutschland. Und drumherum deutlich mehr dieser Community-driven Events, wie es auch der Mutanto gemacht hat, so wie wir es ja auch gemacht haben. Dann auch nochmal machen werden, natürlich. Aber ich glaube, so diese Kombination wird deutlich mehr Einzug halten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in ein paar Jahren noch so viele große Shows haben mit der Schlagzahl. Das glaube ich jetzt nicht. Aber es ist eine steile These. Ich kann mich auch täuschen, natürlich. Von daher, solche Events sind, glaube ich, genau richtig und brauchen wir auch im Hobby. Und ist auch super, wenn das da in Mainz so Anklang gefunden hat, trotz des schwierigen Wetters. Ne? Das muss mir auch mal dazu sagen. Das Wetter war jetzt ja auch nicht so ganz einfach. Dass dann so viel los war, spricht ja dann auch für die Veranstaltung. Und dass man Bock hatte, dass es auch gut wird. Weil das hängt am Ende des Tages ja auch immer bei den Sammlern. Ne? Du als Veranstalter gibst halt den Rahmen, so ein paar wichtige Hygienefaktoren sollten eingehalten werden, aber am Ende lebt die Show ja auch von den Leuten, die dann Action machen. Ne? Und ich glaube, das ist super wichtig.
Ja, also musst du mal sagen, weil du gesagt hattest, der Gegenpol meinte ich nicht als Konkurrenz gedacht, sondern als entgegengesetzt zu einem großen Show von dem Format, sage ich mal. Dass es schon Hand in Hand gehen muss, das glaube ich macht Sinn. Und ich glaube, es braucht auch logischerweise beides. Aber diese kleinen Shows ist zumindest bei mir das Gefühl, dass die nach und nach immer mehr werden und auch wichtig sind. Ob es jetzt da war, ich hab das in Reutlingen ja auch ein paar Mal schon gehört. Ich war selber noch nie in der Reutlingen Show, aber dass das diese Atmosphäre dort auch sehr geschätzt wird. Deswegen ja, bin gespannt, was da noch wächst. Ich glaube, kurz danach habe ich von einem anderen Flyer gesehen, auf irgendeinem Berg, ich weiß gar nicht mehr wo, ist auch wieder so eine Show geplant oder so ein kleines Treffen. Deswegen ist cool, dass da viele Leute irgendwie was die Hand in die Füße in die Hand nehmen, so rum und da irgendwie was initiieren wollen. Deswegen alle diese kleinen, tatsächlich auch diese kleinen Shows gibt es auch auf der Webseite greatmoments.de/cardshows. Da könnt ihr euch die auch alle angucken. Im Saarland gibt es noch nichts. Da muss ich mal was für drei Sammler was machen, die wir hier haben. Ich glaube, da gibt es mehr als drei.
Ich wollte gerade sagen, da hast du beim HCC-Tag aber schon mindestens 15 Sammler aus dem Saarland vor der Flinte gehabt. Also es reicht ja schon im Prinzip, um da ein bisschen was zu zaubern. Es muss ja auch nicht immer groß sein. Ne? Dieses ganze Thema groß stieß auch so ein bisschen in letzter Woche bei mir auch so ein Reizpunkt. Ne? Dann gab es ein Video der Show in Stuttgart, größte Messe. Dann gab es dann ein Video von GSG, gehen jetzt nach Karlsruhe, größte Messe, noch größer. Und es war auch so ein bisschen das Feedback, was ich bekommen habe von Leuten, aber auch, was ich mir dann so abends beim Story gucken so dachte, okay, jetzt verausgaben wir uns dann darin, die größte Show sein zu wollen, kratzen irgendwo noch einen Quadratmeter zusammen, stellen irgendwo noch einen Tisch dran. Aber wisst ihr, was geil wäre, wenn ihr einfach sagen würdet, wir machen die beste Show? Also das fehlt mir, so ein Wertversprechen. Ja? Und zu sagen, ey, wir bemühen uns, wir machen was Geiles. Und ich kenne die Hintergründe jetzt nicht, warum dann von Mannheim zu Karlsruhe geswitcht worden ist. Ist mir auch eigentlich egal, ist ja auch nichts Negatives, aber ich weiß nicht, ob es der richtige Marketingantritt ist, jeweils im ersten Satz des Videos zu sagen, wir sind die größte Messe. Weißt du ja noch gar nicht. Weißt du noch gar nicht, ob du sold out bist in anderthalb Jahren. Vielleicht. Und das sind so Sachen, wir dürfen uns jetzt auf gar keinen Fall darin wiederfinden, dass es so eine Konkurrenznummer wird, wer die größte Messe hat. Das interessiert keinen. Das interessiert auch auf Tinder keinen, wer die größte Gurke hat, by the way. Auch vielleicht kommt auf die App drauf an, den Punkt gebe ich dir, Markus. Aber vielleicht können wir anfangen zu sagen, wer macht eine geile Show. Und danach kann man dann sowas sagen, wie es Jörg gesagt hat, über die Kartenbörse. Ne? Und gute Events müssen nicht immer groß sein.
Ja.
Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit Marken, die du ja auch kennst. Hermes, Rolex oder Temu. Ne? Klar, du kannst der Größte sein, aber da kaufst du ja auch kein Geschenk zum Hochzeitstag. Ne? Und ich glaube, das sind so Sachen, die wir jetzt bitte nicht wieder vergessen sollten. Jetzt, wo alle die Größten sein wollen. Bitte nicht.
Ja.
Damit fangen wir bitte jetzt mal nicht an.
Ja.
Mein Wunsch.
Ja, hatte ich dir ja auch geschrieben, kurz danach. Und ich glaube, am Ende, also ich gucke da, ob da jetzt 15.000 Quadratmeter oder 12.000 oder 6.000 oder was auch immer.
Ist scheißegal,
ist, Digga. Ehrlicherweise ist mir das Wurst, also mir persönlich. Und am Ende, wie du schon sagst, geht es da du machst ganz gut zusammen, was Qualität vor Quantität, in dem Sinne Quantität vor der Größe dieser Halle. Animatrix, die größte, ist mir echt Bums, eine geile Show, wo Platz zu Tickets im Verhältnis steht und das bunt gemischt ist für alle Sammler, klingt echt nach Wettkampf. Ja, ich glaube, das sehe ich genauso. Haben wir noch was?
Ja. Nö, ich glaube, das passt, glaube ich, zum Thema Cardshows. Wir haben jetzt auch am 30. unseren Clubabend in Düsseldorf. Ich glaube, da kannst du geburtstagstechnisch leider nicht.
Wahrscheinlich nicht, ja.
Wurde basisdemokratisch abgestimmt und fairerweise, was auch mir so ein bisschen, was an mir vorbeilief, ist, dass die Woche drauf schon Karneval in Düsseldorf ist. Das heißt, da ist alles in Location Weite eh ausgebucht für die nächsten 2,5 Wochen. Deswegen am 30.01. Die kommen wollen, schreibt mir mal bitte auf Instagram oder Markus oder auf WhatsApp. Und dann kriegt ihr die Einladung. Ne? Und dann könnt ihr gerne mal rumkommen mit eurem Körperchen zum Clubabend.
Genau. Ja, dann haben wir Cardshow-technisch Treffen erstmal soweit durch. Gehen wir ein bisschen in die News rein, auf jeden Fall. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe noch was vergessen, aber vielleicht fällt es mir noch ein.
Fällt uns nachher noch ein.
Fällt
im guten
uns
Haushalt kommt doch auch nichts weg, Markus.
So nämlich. Es gibt ein neues Release sehr zeitnah, nämlich Ende Januar. Ultimate Drops plant ein neues Release und zwar ein Verein in der Bundesliga. Könnt ihr mal in den Chat schreiben, was ihr denkt, welcher das ist, was da jetzt rauskommt, solange ich hier dieses Bild öffne. Ist auf jeden Fall,
Meinst du den Release, der an die falsche E-Mail-Adresse geschickt worden ist, mit dem High Confidential Stamp? Richtig, genau.
genau der, aber ich glaube, er hat jetzt deine richtige E-Mail-Adresse.
Ja, hat er jetzt. Ich habe jetzt die E-Mail auch gekriegt.
Sehr gut. Steve O schreibt, okay. Borussia Mönchengladbach, das ist
die
korrekt.
Die Folien vom Niederrhein. Und die Karten sehen geil aus, by the way. Also, sehen wir Uwe Rahn, absolute Gladbach-Legende. Und das Kartendesign gefällt mir sehr gut. Ich meine, wir haben ja von Ultimate Drops, ich meine, jetzt kam das, glaube ich, von Gladbach. Die haben uns das, glaube ich, direkt zugeschickt.
Ja.
Auch kein Briefing und auch kein Maulkorb. Ich fand jetzt die Ultimate Drops-Karten vom HSV-Release war jetzt nicht meins optisch, meine persönliche Meinung. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, es gefällt mir schon sehr gut. Es sieht sehr clean aus.
Ja. Ja, hier sehen wir auch ein schönes Insert, glaube ich. Tore für die Ewigkeit, Markus Thuram, sieht auch ganz geil aus. Zwei Bilder haben wir da schon mal. Es gibt aber noch ein paar andere Previews, die wir vor euch haben. Da muss ich nur gerade ein bisschen hin und her wechseln. Da seht ihr einmal mal das Boxendesign, glaube ich.
Das ist cool.
Sieht auch, also das Set heißt Mythos Borussia. Ich glaube, sie hatten schon mal eins mit Gladbach. Und jetzt gibt's aber ein, schon glaube ich eher im High-End, so nennen sie es glaube ich auch. Wir erklären euch gleich noch mal ein bisschen, was da noch so.
Die hatten das Set ja rausgebracht rund um die Card Madness, weil ich habe dann irgendwo, ich weiß noch, dass ich irgendwann in Düsseldorf neben Kleindienst stand, der dann bei Slivo und Steini am Stand irgendwelche Gladbach-Boxen gerippt hat, das weiß ich noch, das war so eine ziemlich witzige Nummer. Und das Set war wohl auch noch ein bisschen länger im Shop, hat Animatrix nicht unrecht. Die Sets kannst du von der Qualität her aber nicht direkt miteinander vergleichen. Also wie Markus schon sagte, das, was sie jetzt rausbringen, dieses Mythos Borussia-Ding, ist eher so ein Legacy-Set, nochmal höhere Qualität, nochmal eigenständigere Designs, auch mit Legenden, Günter Netzer, Marc-André Ter Stegen. Und das Set sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ne? Und ich glaube, dass das eine gute Sache werden kann.
Ja, Jupp Heynckes sind auch mit dabei, Lucien Favre, also wirklich auch ein paar Legenden von Gladbach, Hennes Weisweiler. Das ist da. Wir haben auch so ein paar Infos noch zu dem Set für euch. Die wurden da einmal zusammengetragen. Genau, ich gehe da einmal ganz kurz durch. Es gibt 1100 Boxen insgesamt, ist glaube ich überschaubar, ist also auch limitiert. Es gibt On-Card-Autogramme, es gibt nummerierte Parallels, Bronze auf 3 zum Beispiel oder in jedem dritten Pack, Silber auf jedem siebten Pack und es gibt die Bronze alleine sind auch 49 nummeriert. Also in jedem dritten Pack habt ihr die auf jeden Fall drin. 16 der 20 Legenden haben On-Card-Autogramme mit dabei, die dann auch nochmal in diversen Parallels zu haben sind. Die da mit dabei, na, Rainer Bonhoff, glaube ich, sagt der ein oder anderen auch nochmal was.
Ja.
Genau, die gibt es dann auch nochmal nummeriert. Also, wer Gladbach, Toni Janschke und Igor Demo, also mein Cousin ist großer Gladbach-Fan, der wird sich darüber sehr, sehr freuen. Die gibt es dann eben auch als Dual-Autogramm. Wer hat unterschrieben? Da gibt es noch ein paar Namen, die hier mit aufgelistet sind. Günther Netzer, glaube ich.
Netzer ist halt schon ein Brett. Rainer Bonhof ist, glaube ich, auch so einer, den man kennt, auf jeden Fall. Lothar Matthäus hat auch unterschrieben. Ne? Das heißt, von Lothar wahrscheinlich gibt es auch ein schönes On-Card-Autogramm. Ist ja auch nicht verkehrt. Uwe Rahn, Uwe Kamps ist dann hier eher so regional sehr, sehr bekannt. Also ich würde sagen, die Auswahl passt und holt ja auch jetzt vielleicht den ab, der jetzt nicht unbedingt Hardliner-Gladbach-Fan ist, sondern irgendwie Bock hat auf ein Lothar-Autogramm.
Ja.
Wen haben wir noch? Olli Neville haben wir am Start. Marcel Janssen kennt man, glaube ich, auch noch. Ari van Lent sollte man eigentlich auch kennen. Toni Janschke, die alte Legende. Patrick Herrmann. Martin Stranzel kennt man, glaube ich, auch. Raphael, Christoph Kramer, Weltmeister. Der Kramer unterschreibt ja auch nicht so viel. Also vor allem auch nicht on-card. Also den sieht man höchstens mal bei Signings. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Dann haben wir noch Lars Stindl, den man, glaube ich, kennt, und Rocco Reitz, so ein bisschen der aufstrebende Rookie ja. bei Gladbach.
Uwe Kamps auch eine Torwartlegende übrigens. Da wird sich auch mein Cousin sehr. Die Subsets habt ihr schon ein paar gesehen, sind da mit dabei. Trainerlegenden, Derbyhelden, Rekordspieler, Logo-Historie, auch noch ein bisschen Logos am Start. Shortprinteds als Insert, also Case-Hits gibt es dann auch noch. Die da mit drin sind. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen, aber Verano, glaube ich, heißt das eine. Das andere heißt, weiß ich gar nicht, wie das andere heißt. Auf jeden Fall auch Case-Hits gibt es noch zu haben. Es ist so, dass es in keiner Box, also jeder Box, es gibt keine Base-Karten. Jede Karte ist eine nummerierte Karte. Und eben Autogramme. Mehr als jede zweite Box hat außerdem ein zusätzliches Autogramm. Es gibt knapp über 1800 Autogramme. Dementsprechend ist die Auswahl an Autogrammen auch wohl sehr, sehr hoch. Preis ist, glaube ich, eben schon mal im Chat gefallen, ist knackig, glaube ich, da musst du halt, glaube ich, schon Fan sein oder ja, zumindest einer der Spieler sehr mögen, ist 280 €, 279,95 €. Ihr könnt aber 10% sparen, wenn ihr noch Gladbach-Mitglied werdet. Da könnt ihr 10% sparen. Gibt es, glaube ich, exklusiv auch nur im Gladbach-Shop, wenn ich das richtig verstanden habe und nicht bei Ultimate Drops direkt. Sondern dann auch im Gladbach-Shop bei der Borussia.
So gut.
Genau, ist ein Legendenset, nicht aktuelle Karte, das gab es letztes Jahr schon, genau.
Sagen wir.
Ja, genau. Zieht sich dann schon eher auf die Gladbacher Legenden. Und muss man ja ehrlich sagen, das war auch eine bessere Zeit. Zumindest sportlich war das, glaube ich, ein bisschen erfolgreichere Zeit.
Ja, ich finde jetzt aber jetzt auch, also ich finde jetzt den Preis, finde ich jetzt initial auch sehr knackig. Muss man, glaube ich, auch mal so ein bisschen gucken, ne? Wie sind so die Pull-Rates, also stehen da die Wahrscheinlichkeiten, aber was wird dann wirklich auch rausgezogen aus den Boxen? Und hast du nicht gesehen, wie ist die Kartenqualität? Die wird von Ultimate Drops wie immer sehr, sehr gut sein. Wie ist die Stiftqualität? Das ist dann nochmal ein bisschen interessanter vielleicht hier und da. Aber unterm Strich ist es so eine gute Sache. Wenn du Bock auf Gladbach-Legenden hast, und die Kombination hast du ja nirgendwo. Ne? Also kein Tops, kein Panini. Werden dir im Bonhof zusammen mit dem Matthäus und einem Kamps da ins Set reinknallen. Und das sind auch so Sets, mit denen man halt auch den Papa nochmal abholen kann. Das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Ne? Also, oder auch Leute abholst, die vielleicht gar nichts mit Sportkarten zu tun haben. Deswegen finde ich so dieses latente Negativ dem gegenüberstehen, finde ich dann immer so ein bisschen schwierig, weil das ist ja eigentlich eine gute Sache. Das ist jetzt etwas, was sich wahrscheinlich Gladbach gönnt, so eine Auflage, und sagt, pass auf, wir beauftragen jetzt Ultimate Drops, die uns so ein Legendenset machen. Ich finde das Design, finde ich geil, das sieht super gut aus und ich kann mir vorstellen, dass sich jeder Verein und jeder Fan darüber freuen würde, ne? Gerade wenn du Fan von kleineren Teams bist. Ich finde das jetzt nicht verkehrt. An der Preisschraube kann man, glaube ich, immer diskutieren und drehen und machen und tun. Aber ich finde es jetzt irgendwie per se gerade sehr, sehr positiv.
Absolut. Es sind, wie gesagt, 12 Karten insgesamt in der Box. Mindestens ein Autogramm, teilweise auch zwei sogar. Es sind auch 75 PT-Karten. Also sind jetzt auch qualitativ schon jetzt nicht die ganzen Paper-Karten logischerweise, sondern jede Karte nummeriert. Ist ja auch immer ein großes Thema, was man da rauszieht oder ob da auch Base-Karten dabei sind. In dem Fall eben nicht. Deswegen, ja, glaube ich, passt das dann schon irgendwo. Ab Ende Januar, Ganztermin steht wohl noch nicht so fest, aber ja, so Richtung 30. Januar könnte das Ding dann rauskommen. Also falls ihr da Interesse habt, habt die Augen offen, werdet vielleicht noch Gladbach-Mitglied, wenn ihr es nicht eh schon seid. Und dann spart ihr vielleicht noch 10%. Genau, das als kleine Preview schon mal. Wir kommen ja später noch zu ein paar anderen Previews, auf jeden Fall.
Ja.
Was aber definitiv für
ja, Markus.
Gesprächsstoff gesorgt hat in meinem Instagram-Feed, war ein Reel, was die Tage am Start war. Ein Reel, was extrem gut belichtet ist, auf jeden Fall. Und dieses Reel ist von dir gewesen, lieber Alex.
Dankeschön.
Ist wirklich sehr, sehr gut gelungen, muss ich sagen. Kann der Chat gerne mal reinschreiben, ob ihr das genauso findet. Aber ich weiß, dass ihr das genauso findet. Und zwar hast du, magst du selber erzählen, über was du da gesprochen hast?
Ja, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr auch ein bisschen mehr Offline-Content zu machen, also auch mal Videos oder Reels zu drehen zu Themen, die ich wichtig finde. Und das kann dann tagesaktuell sein, kann aber auch Historie sein von Karten. In dem Fall war es dann, würde ich sagen, relativ tagesaktuell, weil sich auf Reddit die Beschwerden darüber gehäuft haben, dass eBay Fälle geschlossen hat zugunsten der Käufer. Und was haben die Käufer gemacht? Die Käufer haben die Verkäufer betrogen. Also die haben eine Karte gekauft über eBay. Die Karte wurde dann unversehrt und in guter Qualität von A nach B geschickt. Und der Käufer hat dann die Karte fotografiert, hat einen Fall bei eBay aufgemacht und hat gesagt, ja, die Karte kam mir komplett defekt an, komplett beschädigt. Und haben dann Fotos anbeigelegt, die durch eine KI dahingehend verändert worden sind. Da sieht man auch in dem Reel, dass die Slabs beschädigt sind oder dass die Karten beschädigt sind. Und das fiel Reddit-Nutzern auf, dass das KI-generierte Sachen sind. Das sieht man auch, wenn man dann die Fotos sich mal in Ruhe anguckt, dass das nicht ganz so hinhaut. Und ich habe es dann auch mal selber ausprobiert tatsächlich. Ne? Ich habe jetzt, glaube ich, schon KI-Erfahrung und noch Photoshop-Erfahrung, aber einfach mal diesen Standardweg bestritten. Ne? Also Karte, KI hochgeladen und reingeschrieben. Hier, nimm diese Karte, behalte alle Aspekte bei, aber demoliere die Plastikhülle um dieser Karte. Ne? Und dabei kam was raus, was dann im ersten Schritt schon sehr schlimm ausgesehen hat. Und natürlich kann man das dann nochmal mit Photoshop verfeinern, ne? Und du kannst dann nochmal Sachen anpassen. Aber das fand ich einfach erwähnenswert. Ne? Und ich hatte das Reel auch im Vorfeld ein paar Leuten geschickt, um Feedback einzuholen. Und Max hatte da auch einen super Vorschlag, hat mich da auch eine Sache gebracht, die ich selber auch mache, dass man die Karten fotografieren sollte, bevor man sie verschickt. Ne? Man legt die einfach neben eine Tageszeitung, wo man oben das Datum sieht. Und dann kann man sagen, pass auf, hier, Karte ist ganz, geht jetzt hier da rein. Oder man dreht davon ein Video, habe ich auch mal gemacht, tatsächlich bei einer teuren Karte. Weil am Ende des Tages ist es immer Aussage gegen Aussage. Ne? Und gerade wenn ihr international verschickt, außerhalb von Deutschland sitzt dann der Käufer, bilde ich mir ein, dass man da auf der sichereren Seite ist, als wenn man gar nichts macht. Weil eBay ist halt immer sehr, sehr käuferfreundlich und die tendieren dann schon dazu, eher dem Käufer Recht zu geben. Und von daher war das so mein Personal Service Advice. Und vielen Dank für eure ganzen Kommentare und Likes und Teilen. Das war echt sehr nett von euch und hat mich darin bestärkt, dass wir das weiterhin so machen werden.
Genau. Ist aber ein ganz wichtiges Thema. Also ich meine, lustigerweise habe ich sowas Ähnliches mal aus Spaß gemacht. Eine gute Freundin von uns hat einen Hochzeitskuchen gebacken. Den musste ich transportieren auf die Hochzeit und habe dann ein Bild gemacht von dem Kuchen.
Das ist sehr witzig. Und das findet die Braut richtig geil an dem Tag, wenn du das machst.
Nee, ich habe das nicht der Braut geschickt, sondern der Freundin, die den Kuchen gebacken hat. Hab sie einen kurzen Schock angejagt, weil ich gesagt habe, ChatGPT, mach mir diesen Kuchen mal, als ob er mir auf dem Auto hingefallen ist. Und dann sah der so
perfekt.
Und es sah unglaublich echt aus. Deswegen ja, dass das jetzt natürlich auch irgendwie im Hobby irgendwann angekommen ist, ist nicht so toll, aber führt mich generell zu dem Thema, weil das Thema AI ist ja immer mal wieder bei uns auch, taucht ja auf. Deswegen mal einmal in die Runde, spontan an dich, aber auch in die Runde, wo ihr im Hobby Vorteile einmal seht mit AI oder aber auch Gefahren. Ich meine, eine haben wir eben gesehen, aber bietet ja beides, glaube ich, Vor- und Nachteile, das Ganze.
Also was ich halt mache ist, ich nutze das schon länger tatsächlich, um mir Leistungsdaten von Spielern ausspucken zu lassen. Um zu gucken, wie Spieler performt haben. Wenn ich so ein bisschen Research mache, um neue aufstrebende Talente im besten Fall zu erkennen, mache ich das schon so, wenn ich ehrlich bin, wenn ich keinen Bock habe, mir alle Leistungsdaten und alle Pharma-League-Sachen durchzulesen. Nutze ich das schon, generell Preisverläufe besser zu verstehen, einfach so ein bisschen Research zu machen. Ich nutze halt nur für diese ganze Research-Nummer bei mir, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Was ich eine Zeit lang gemacht habe, ist, dass ich damit meine Captions habe schreiben lassen. Davon bin ich aber weggegangen, weil ich einfach finde, dass es zu generisch klingt. Ne? Und auch so Videos mit KI. Ich meine, wir probieren es ja auch immer mal wieder mit einer KI unsere Reels machen zu lassen und stellen irgendwie fest, am Ende des Tages, also den Schnitt selber machen zu lassen.
Wir sind gar nicht hier.
Fest, wir sitzen gar nicht hier. Und stellen halt dann trotzdem fest, am Ende musst du es einfach selber machen, damit du die Qualität da reinbringst, die du halt haben willst. Ne? Und ich glaube, wenn man schnell mal was machen will, ist KI okay. Aber wenn man Qualität haben möchte, muss man es dann doch irgendwie selber machen. Und solche Sachen wie jetzt mit den Bildern, Videos, Deepfakes, all das ist schon sehr, sehr bedenklich. Ne? Und das öffnet natürlich neue Dimensionen für Betrug. Deswegen muss man da, glaube ich, sehr, sehr wach sein und auch Sachen stärker hinterfragen als vielleicht noch vor 3 Jahren. Ne? Ja. Das ist dann auch ein Umstand.
Ja, ich meine das auch in Richtung Industrie. Ich habe da 2, 3 Beispiele auf irgendeinem Artikel mal hier rausgenommen. Aber bevor ich die aufliste, fällt mir nämlich gerade ein, das hatte ich, was mich extrem auch irgendwie, also mich persönlich nicht stört oder nervt, aber es ist halt irgendwie langweilig geworden, dass du gefühlte in deinem Instagram-Feed jedes dritte Bild ist halt auch irgendwie aus AI und du siehst es halt auch komplett, ne? Also, und das irgendwie für mich schon eher negativ, anstatt dass ich sage, oh cool, sieht cool aus, sondern okay, sieht wieder ein AI-Bild, so jedes dritte Bild. Deswegen, irgendwie ist es nicht so geil, finde ich.
Das ist ja so ein bisschen das, was der Instagram-CEO ja auch sagt. Ne? Also er hat gesagt, dass Instagram das stärker markieren wird. Sie werden es aber nicht verbieten, weil man respektieren muss, dass es Teil der aktuellen Technologie ist. Und da sehe ich auch so. Und ich sehe AI als Enabler, um Prozesse, boah, ich klinge jetzt gerade wie in meinem Job, ne? Wie so ein richtiger Trottel höre ich mich gerade an. Oh mein Gott, Scheiße oder was? Wie auf LinkedIn. Ja, dass du mich eben für meinen LinkedIn-Post angezählt hast, darüber reden wir beide aber auch nochmal. Und es sieht halt irgendwie alles gleich aus. Es ist alles generisch. Ne? Das heißt, du als Individuum, als kreative Person, die einen Instagram-Account betreibt, also auch ihr da draußen an den Lautsprechern, habt keine Angst vor KI, aber lernt es, glaube ich, für euren Vorteil zu nutzen. Also Sachen zu machen, auf die ihr keinen Bock habt oder keine Zeit habt. Aber am Ende des Tages müsst ihr kreativ und noch kreativer werden als vorher, damit ihr halt auch einen Unterschied machen könnt. Ne? Ich will damit sagen, wenn alle die gleichen technischen Voraussetzungen haben, und die hast du mit KI, wenn alle sind da plain, und das tut mir auch leid für alle Junior-Analysten, wir werden in der Zukunft eher eine Diamantform sehen in Unternehmungen und keine Pyramiden mehr. Sorry. Das heißt, diese Arbeit kannst du an die KI auslagern, aber du als Person, als Entscheider, als Manager, als Betreiber eines Instagram-Accounts bist deutlich mehr in der Pflicht, Qualität und Kreativität da rein zu pumpen, damit du den Unterschied machst. Weil wenn alle das gleiche technische Framework haben und alle Angebote gleich aussehen, alle Kalkulationen perfekt sind, alle Zeitschienen sind halt perfekt, dann ist es viel, viel entscheidender, was du mit deinen Soft Skills da bewirkst in dem Kontext. Wisst ihr, was ich meine? Oh Gott, ich sollte einfach die Klappe halten, oder? Okay, oh Gott.
Doch, ich konnte dir folgen, aber Büroschrank konnte dir nicht folgen. Er fragt, was für Diamanten, was redet der alte Mann da? Nein, ich konnte dir, glaube ich, schon folgen. Ich glaube, du hast, ja, wir haben alle die gleichen Möglichkeiten, darauf Zugriff zu haben. Und dementsprechend kommt es da auch dort auf die Qualität am Ende an, was man daraus macht.
Max K. hat einen coolen Use Case ja gerade gefragt. Ne? Kann ich ein Foto machen von einer Karte, die bei irgendjemanden Grüße zurück an Dwight Howard an der Stelle, weil Who's Olli gerade bei Dwight Howard chillt im Kiez in Berlin. Ich meine, das ist ja, was der Card Ladder möchte. Card Ladder möchte ja dahin kommen, dass du einfach eine Karte abfotografierst und die sagen dir, was ist das für eine Karte, was ist das für ein Insert, was ist das für eine Nummerierung, was kostet die Karte. Ne? Wir wissen alle, das klappt halt eher schlecht als recht. Das klappt halt gut, wenn halt ein Slab drum ist von PSA, BGS, da können sie da auf die Datenbanken zugreifen. Aber dieses, ich mache mal ein Foto von der Karte, das klappt halt nicht so richtig. Aber ich denke mal, dass auch das besser wird mit der Zeit.
Das wird besser, da bin ich mir auch sicher. Ja. Jetzt komme ich noch mal ganz kurz zu dem Bericht, weil da standen zum Beispiel Beispiele für positive Einsatzbereiche von KI, der Authentifizierung, Fälschungserkennung bei Autogrammen, Karten, Game-Used-Items. Ich glaube, das ist durchaus ein positives Thema. Preisanalysen, Marktprognosen, hast du ja auch so ein bisschen gesagt, in Richtung Recherche und bessere Such- und Kategorisierungsfunktionen. Sorgen, Risiken, Fälschungen sind schwerer zu erkennen. Kleine Händler und Sammler ohne Zugang zu KI-Tools könnten benachteiligt werden, wobei das ja so ein bisschen widersprechen würde zu dem, was du gerade gesagt hast. Eigentlich hat ja jeder darauf Zugriff auf diese Tools.
Ja.
Ja, ich bin gespannt. Es wird uns auf jeden Fall begleiten, so oder so. Und ja. Ich hoffe, dass die negativen Seiten, wie wir sie eben zum Beispiel in deinem Reel auch jetzt zum 500. Mal in der Dauerschleife gesehen haben.
Danke für die Plays.
ja, hoffentlich weniger sein dann in Zukunft, diese negativen Dinge. Genau, das vielleicht ein kleiner Exkurs, beziehungsweise noch ein wichtiges Thema, was am Start war. Was auch am Start war, war ein fetter Verkauf. Ich glaube, über den haben wir letzte Woche schon mal gesprochen. Der gute, wo ist er denn, der gute? Da ist er. Logan Paul.
Es läuft halt noch, das ist halt crazy.
Ach, es läuft sogar
noch. Das ist verrückt. Okay.
Ja, krass.
Das läuft nur 30 Tage, Alter. Also, für die, die es gerade nicht sehen, Logan Paul hat ja sehr medienwirksam in The Golden Touch seine Pokémon-Karte zum Consignment gegeben, also in die Auktion gegeben von Golden. Das ist die Illustrator in der PSA 10. Unfassbar geile Karte. Hat auch noch mal drumherum so ein kleines dezente Card Chain anfertigen lassen aus Diamanten und Rubinen. Ne? Auch ganz dezentes Setting da, was er um den Hals trägt. Und hat dann in der Serie ja gesagt, muss er jetzt verkaufen, ne? Braucht Geld für seine Hochzeit. Die Karte soll das jetzt alles mal finanzieren. Ne? Und der hätte sie, glaube ich, damals mal gekauft für 5, irgendwas Millionen. Meine ich mich erinnern zu können. Abend Charlie. Und die steht halt jetzt schon bei 4,8 Millionen US-Dollar. Hat schon 46 Bits drauf. Das ist halt schon ein Brett. Und die geht halt noch 33 oder 34 Tage. Und das ist natürlich ein bisschen die Frage, wo läuft die Karte halt aus? Ne? Und ich finde das schon spannend. Also Animatrix schreibt rein, er glaubt, dass die Karte irgendwie bei 10 Millionen landet. Und wenn ich ehrlich bin, irgendwie habe ich auch so ein Bauchgefühl. Das wird eine ganz, ganz wilde Nummer. Ne? Weil die Karte gibt es so nur einmal. Es ist die teuerste Pokémon-Karte aller Zeiten. Und ist schon sehr interessant, wo die Auktion landen wird.
Größte Frage ist ja, ob Schein da reingeht, die Karte.
Durchaus denkbar, einfach auch als Marketing-Stunt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie gerade die 10 Millionen knacken wird.
Ja, das glaube ich auch.
Sicherlich wird der Typ Geld für seine Hochzeit brauchen. Vertu dich da mal nicht, Büroschrank. Ne? Also, er ist auch Multimillionär und halt auch alles und Prime und hast du nicht gesehen. Aber glaub's mir, wenn du so eine Hochzeit bezahlen musst, die er davor hat, ich glaube schon, dass du da froh bist, wenn du dann nochmal irgendwie so 7 bis 8 Millionchen in die Hochzeitskasse gespült kriegst. Weil solche Leute leben auch immer ganz gerne auf der Kante, sagen wir es mal so.
Ja, Waldorfschule, warum sollte er da reingehen, wenn man sich 3 Millionen Bias Premium sich sparen kann? Ich glaube, da ist einfach das Marketing-Thema, sowas, was da eben schon
mal gefallen ist. Das Marketing-Thema ist halt einfach da, ne? Und ich bin mal gespannt, wer sie am Ende kauft, ob man das überhaupt mitkriegt. Es kann ja auch sein, dass das eine Person ist, die das nicht haben möchte, weil da gibt es auch sehr, sehr viele da draußen, die ganz verrückte Dinge kaufen. Aber da war ja diese ganze Nummer, dass er die Karte ja zuerst auf dieser Fractal-Investment-Seite angeboten hat, also wo man sich quasi so einen Teil der Karte kaufen konnte, wie auch damals, Timeless Treasures oder sowas, ist auch egal. Da wurde die Karte wieder runtergenommen, dann haben Leute ihre Anteile nicht zurückgekriegt. Ganz wilde Nummer. Auch fand ich jetzt auch nicht ganz sauber. Jack Paul hat ja so ein bisschen rausgeredet, hat gesagt, ja, ich kann ja nichts dafür, dass die Unternehmung auch kein Geld hat und hast du nicht gesehen. Aber ist auf jeden Fall eine wilde Nummer. Buyers Premium ist halt nichts anderes, außer die Auktionsgebühren, die du dann als Käufer nochmal zu tragen hast. Ne? Das heißt, wir sehen jetzt unten, die Karte ist jetzt schon bei 5,9 Millionen US-Dollar inklusive Buyers Premium. Das ist halt gerade bei 4,8 Millionen, 1,1 Millionen Euro, die sich dann Ken Golden da nochmal reinfahren wird. Ne? Deswegen gibt es ja auch manchmal, das haben sie am Ende weniger gemacht, aber in den ersten 2 Staffeln verhandeln sie schon mit Leuten, die halt Pieces haben nach dem Motto, du kriegst halt auch nochmal einen Anteil vom Buyers Premium. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr euch die ersten Folgen nochmal anguckt.
So sieht's aus. Der muss ja auch irgendwie von was leben, schreibt Alex. Ja. Ihr müsst auch mal schauen, wo die 3 Starter stehen, nur weil die Logan Paul Boxback im PSA-Label stehen haben. Total crazy. Ah, da gibt's noch mehr. Tatsächlich, okay.
Ja, ich muss sagen, dass also das PSA, und das ist ja auch so eine Sache, was ich so ein bisschen schwierig finde. Also PSA vergibt ja manchmal noch den Zusatz auf dem Label, woher die Karte stammt. Und das kann manchmal total geil sein, wie bei Pelé. Es gibt eine Pelé-Collection, müsst ihr mal auf eBay gucken, da sind ein paar Karten oben. Das heißt, dann steht dann oben, wo dann jetzt hier bei dem Pikachu Crocorod Comics steht, steht dann halt irgendwie The Pelé-Collection. Es gibt aber auch eine TB12-Collection. Es gibt eine Collection der Familie, die Honus Wagner jetzt zum Beispiel verkaufen über Golden. Das macht man dann, um so ein bisschen auch den ehemaligen Besitzer oder den Finder oder wie auch immer zu würdigen. Das finde ich gut, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das eine schöne Sache, die auch nochmal die Karte nochmal steigert. Ne? Also eine Karte, die bei Tom Brady zu Hause lag oder bei Pelé, finde ich, ist dann nochmal wert, dass man ein bisschen mehr bezahlt. Wenn das jetzt so inflationär von PSA aber benutzt wird und dann steht oben drin Logan Paul Box Break, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt wieder so von PSA so ein super unsmarter Move, eine so schöne Idee, die ja auch nachhaltig den Wert der Karte nach oben schraubt, so zu verwenden, weil ganz ehrlich, wenn Logan Paul oben auf dem Ding draufsteht, finde ich es jetzt nicht gerade erstrebenswerter, die Karte zu haben. Aber vielleicht übersehe ich auch ein Detail.
Ja, hat sie halt in der Hand gehabt, ne? Vielleicht für den einen oder anderen Argument da ein bisschen mehr zu hören. Ich glaube, wenn da jetzt stehen würde, oben Graded Moments, Box Break, ist jetzt keiner, aber wenn der lohnt, dann weniger wert. Genau. Ja, schauen wir mal, wo das Ganze endet. Ist ja noch ein paar Tage hin, aber 10 Millionen ist, glaube ich, noch ein paar Tage, beziehungsweise ein guter Ziel, beziehungsweise, glaube ich, ganz realistisch. Du hast aber eben Golden schon gesagt, da sind aber nicht nur die Karte im Angebot, sondern noch ein paar andere schicke Dinger sind da im Angebot.
Ja, sehr geil. Wurde auch in der aktuellen Golden-Staffel angeteasert, gespoilert, hat man gesehen, woher die Props kommen. Und zwar werden in der Golden Hollywood Auction Sachen versteigert, die bei Harry Potter zu sehen waren auf der Leinwand. Ne? Und ich glaube, das ist ein Thema, was man auch so ein bisschen unterschätzt, wie geil das ist. Ne? Also man kann da über Zauberstäbe, man kann hier aber auch eine angemalte Testwand kaufen, die man im Stein des Weißens mal verwendet hat, um zu gucken, wie Steine und Farbe miteinander harmonieren. Auch ganz witzig vielleicht für deinen Garten, Markus. wir haben hier aber auch sowas aus einem der letzten Teile, bin jetzt nicht ganz so tief drin, irgendeine Scherbe, die wichtig ist, glaube ich, die musste, glaube ich, damals vernichtet werden von Harry. Aber ich denke mal, die Centerpieces, die Cornerstones sind halt schon die Zauberstäbe. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass es da ganz viele Leute gibt, mit entsprechendem Budget, die Harry Potter cool finden oder so ein Schnatz zum Beispiel, auch eine Sache, die ich bei dir sehe, um Hals vielleicht auch, Markus, könnt ihr jetzt bei Golden in der Harry Potter Auction ersteigern oder auch das Filmplakat. Also ich mag sowas, ich finde, das kann man sich immer gut angucken, Sachen, die man sich jetzt selber nicht leisten kann, aber die ich mir gerne ansehe. Ne? Und dazu passt hier auch das Upper Deck. Ja, boah, die Überleitung kracht aber gerade anders gut rein. das Upper Deck jetzt auch announced hat, dass sie ein Harry Potter Set rausbringen werden. Und wenn man zwischen den Zeilen liest, wird das nicht das einzige Set sein, ne? Weil sie nennen es nicht nur Harry Potter Set, sondern Harry Potter und der Stein der Weisen. Und das gibt die Indikation, dass es danach auch noch die weiteren Teile gibt, weil ansonsten wird es ja auch einfach Harry Potter Set nennen. Und das finde ich einen geilen Schritt. Ich finde es richtig gut. Und ich freue mich drauf. Und ich glaube, dass die Karten gut aussehen. So eine Harry Potter PMG würde schon anders fetzen, Alter.
Ja, ehrlicherweise, da oute ich mich vielleicht jetzt. Ich habe nie einen Harry Potter gesehen. Ich weiß nicht mal, um was es geht.
Was? Du hast noch nie einen Harry Potter gesehen?
Nee, noch nicht einen.
Wow, echt nicht?
Nicht einen. Was? Auch kein Herr, warum, der Ringe. Warst du,
von wann bis wann warst du im Gefängnis, Markus? Ich versuche gerade herauszufinden, ob das Sinn ergibt. Aber liest man da nicht im Gefängnis? Hast du das Buch auch gar nicht gelesen dann, oder was?
Nur Podcast gehört, habe ich im Gefängnis. Ich habe nur Podcast gehört.
Aus dem Gefängnis Podcast gehört. Mit dem Nokia 3310, oder was?
Natürlich. Natürlich.
Junge, ist das wild.
Was ist ab morgen auch neue
Markus
Gesichter
ein Mensch. Gibt. Raus aus dem Call. Markus ist ein Krimineller. Ja, ich finde es gerade auch ein bisschen merkwürdig, wenn ich ehrlich bin.
Du hast doch eben selber gesagt, du kennst dich nicht so richtig aus. Oh Gott, ihr kennt ja wirklich
Alex,
alle.
Alex, mit wem sitzt du da gerade im Podcast? Gefährlicher Typ. Kommt mir suspekt vor. Boah, heute fliegen sie tief. Markus schaut nur die Hafti-Doku, oder? Markus bekommt gerade richtig Lack. Junge. Also pass auf, wir machen das so, wir beide gucken mal zusammen Harry Potter. Wir kuscheln auch ein bisschen, du darfst auch der kleine Löffel sein. Und wir essen Nachos mit Käsesoße.
Olli ist auf meiner Seite. Er hat es auch noch nie gesehen, seht ihr? Wie viele Teile gibt es denn? Gibt es da 3, 4, 5? Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es gibt.
Gibt es nicht 7 Teile oder so?
Okay, ich habe mich anscheinend wirklich da geoutet. Tatsächlich. Aber gut, also ich kenn's schon, weil Charlie schreibt gerade, Junge, Herr der Ringe nicht zu kennen, ist viel krasser. Ich kenn's. Ich weiß schon, dass es das gibt, aber ich hab's halt noch nie gesehen.
Hast du auch nicht gesehen?
Nee, Herr der Ringe habe ich auch nicht gesehen.
Boah, wir müssen, wenn du mal in Düsseldorf bist, machen Charlie und ich mit dir ein Herr der Ringe und Harry Potter Wochenende. Das geht ja gar nicht. Ist ja schon eine Wissenslücke.
Dann machen wir
das. Wie machst du Smalltalk auf Business-Terminen?
Nicht darüber. Wurde ich aber auch ehrlicherweise noch nie drauf angesprochen.
Okay, krass. Ja, okay, sorry. Wir schweifen ab.
Star Wars übrigens auch nicht.
Upper Deck. Upper Deck gibt jetzt Gummi, kaufen sich die Lizenzen ein und machen ein Harry Potter Set, was, glaube ich, sehr, sehr gut war. Fairerweise gibt es ja schon auch andere Sets. Ich weiß, Kakao hatte auch schon mal so ein Set. Die chinesischen Hersteller waren ja sehr, sehr aktiv, auch in der Vergangenheit. Bin aber auch der festen Überzeugung, wenn Upper Deck jetzt da ins Game einsteppt, dass es, glaube ich, nicht verkehrt ist. Was ich mich so ein bisschen frage, ist, dazu habe ich nichts gefunden, wird es Autogramme geben?
Ja.
Das fände ich sehr interessant.
Gibt es. Steht zumindest hier in dem
Bericht. Weil ich habe es nicht gefunden, tatsächlich.
Steht hier mit in dem Bericht irgendwo auch. Ich habe es, glaube ich, irgendwo gesehen. May we see autograph come von, steht drin. Also, Individual
und
Chess
das ist Cards. Natürlich ein Game Changer. Ja. Das ist ein Game Changer, ne? Weil bis jetzt bei Kakao und bei den ganzen anderen Temu-Sets war ja immer diese geprinteten Autogramme, wo ich ganz ehrlich sagen muss, dann lieber nichts drauf printen. Also es hat mich noch nie so bewegt. Upper Deck, Harry Potter mit Autogramm ist halt ein Brett. Also das wird geil. Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir das Set zusammen aufmachen.
Ja, also was auf jeden Fall, ich meine, die Zielgruppe, ich bin, glaube ich, nicht repräsentativ, aber die Zielgruppe ist natürlich sehr, sehr groß für...
Ja, wirklich, Markus.
Dafür.
Ja, das ist auch die größte IP der Welt fast, neben Pokémon. Ah, egal, lassen wir das jetzt einfach. Ich bin schockiert.
Und deswegen, glaube ich, ist das generell fürs Hobby, glaube ich, viele werden da das sicherlich das erste Mal Berührungspunkte haben mit Karten dadurch, sicherlich. Deswegen so oder so schon eine ganz coole Sache von Upper Deck. Markus hat nach Abschaffung der Laserdisc keine Filme mehr gesehen, ist auch sehr, sehr gut. Wenn du ab Upper Deck reingehst, hoffe ich auf Autos und Mems und alles, was dazugehört.
Ja, geil. Alles rein da.
Ja, genau. Gut.
Warte mal hier, was hat Markus denn geguckt, als er vor 20 Jahren gerade 30 wurde mit Little Pony? Ich frage mich auch, was Markus geguckt hat. Hast du wirklich nur
Trash-TV? Das hat gesessen. Als er vor 20 Jahren gerade 30 wurde, das hat gesessen, Charlie. Das hat wehgetan, tief im Herzen. Es ist halt so, Leute, ihr müsst damit leben. Ich muss auch damit leben.
Ich fühle mich gerade, weißt du, wie ich mich fühle? Kennst du es noch von damals, wenn so deine Flamme geschrieben hat, Markus, wir müssen mal reden, und du sitzt dann bei ihr im Kinderzimmer auf der Bettkante, sie sitzt neben dir, nah, aber schon auch distanziert, sie will keine körperliche Nähe zu dir und sagt dann so, Markus, du bist ein wunderbarer Freund, aber ich habe einfach das Gefühl, dass wir zwei uns auseinandergelebt haben und dass auch die Würze weg ist. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich gar nicht. Und wenn ich ehrlich bin, das Gefühl habe ich gerade. Ich kenne dich gar nicht.
Du kennst mich eigentlich nicht. Nein.
Wo bist du abgebogen?
Das können wir nach dem Stream nochmal besprechen, wo ich abgebogen
bin. Okay, krass, okay, wir gehen weiter. Sorry, das schockiert.
Viel mehr drin bin ich im Basketball. Das war vor 20 Jahren, als ich 30 wurde, lieber Charlie, vielleicht ein Spieler, den ich ein bisschen öfter geguckt habe. Und zwar dieser Michael Jordan, One of One. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist es die einzigste One of One, die am Start ist.
Ja gut, das ist halt die Kerneigenschaft einer One of One, dass man die halt einfach, dass es die halt, also dass es die One of One einmal gibt. Sorry.
Ne, die erste One of One.
Das ist die erste. Es ist die erste One of One von Michael Jordan. 1997, Altra hat die produziert. Michael Jordan Masterpiece One of One. Super geiles Design. Kennt man, glaube ich. Die Front ist in so einer Silberfolie gehalten. Sieht ein bisschen aus wie das Frosting von den AP-Uhren, die man auch aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel kennt, also sehr, sehr schöne Uhr. Rückseite sehen wir Michael Jordan mit einem sehr fordernden Blick. Und die Karte kommt jetzt zu einer Auktion. Ne? Und das schlägt gerade in den USA auch große Wellen. Die Karte wurde immer mal gezeigt. Das war jetzt auch nicht so, dass man dachte, die Karte sei verschollen. Die ist gegradet, auch relativ frisch jetzt von PSA. Das heißt, man hat sie da auch schon auch in der Database gefunden. Und die geht jetzt in die Auktion rein. Und das wird eine wilde Nummer, zu gucken, wo diese Karte landet, weil da kann ja wirklich alles mit passieren. Also, das wird verrückt. Das wird wirklich verrückt. Und mal so zur Relation: Letztens hat hier irgendeiner eine Michael Jordan One of One gefunden aus seiner Wizards-Zeit und die ging irgendwie auch um die paar 70.000 US-Dollar. Ich bin mal gespannt, wo die Karte jetzt landen wird.
Die geht bei Heritage, ne? Auctions.
Ja, könnt ihr bei Heritage mitbieten. Und ich würde, wenn ich ganz ehrlich sein darf, lieber meine 5,8 Millionen inklusive Buyers Premium dafür ausgeben und nicht für eine Pokémon Illustrator-Karte. Was würdet ihr denn machen? Würdet ihr, wenn wir jetzt sagen, die Illustrator-Karte endet jetzt, ne? Die ist jetzt, läuft aus mit 5,8. Würdet ihr die 5,8 lieber in das Pikachu reinschieben oder in die Michael Jordan One of One? Könnt ihr ja in den Chat mal fragen. Was würdest du machen, Markus?
Jordan. Okay. Wahrscheinlich dumm, aber ich kann damit mehr anfangen.
Warum dumm? Ich würde es gerne verstehen.
Weil wahrscheinlich ich dann mehr Geld hätte. Weil ich glaube, die viel mehr Geld weggeht, die Pikachu, als die Jordan.
Das ist auch meine Befürchtung. Ich glaube, dass wir bei der Jordan an der Million kratzen. Ich glaube schon, dass wir die Millionen da mitnehmen werden. Aber ich befürchte, das können wir uns ja mal aufschreiben, ich befürchte, dass die Pikachu am Ende, oder die Illustrator-Karte am Ende des Tages für mehr weggehen wird als die Jordan One of One.
Ja, glaube ich auch. Absolut.
4,8 Millionen stecke ich in das Kino rein, wo ich Markus anbiete, Harry Potter, Herr der Ringe und Star Wars zu gucken. Ist das grob, Junge. Charlie heute wieder on fire. Gefällt mir sehr gut. Das ist mein Junge, ey.
Ja, aber der 90% tatsächlich alle Jordan. Walter Hoops hat Pikachu geschrieben. Ja. ich bin auch gespannt, aber ich glaube auch nicht, dass es bei weitem nicht so viel erreichen wird wie die Pikachu.
Ja.
Ja, wo wir übrigens beim immer eben beim Thema Releases sind, es gibt noch eine Lizenz, ja, die vergeben wurde. Ich hatte es ehrlicherweise nicht so ganz auf dem Schirm. Es gibt tatsächlich jetzt eine neue Liga, die nennt sich Unrivaled. Da geht es um das 3 gegen 3 Basketball, was es ja, glaube ich, bei der Olympia, glaube ich, gab es auch das schon.
Sind wir Olympiasieger, by the way.
Genau.
Unsere Frauen.
Und das, da gibt es jetzt eine eigene Liga tatsächlich für in den USA. Also quasi der, wenn man das so sagen kann, der Gegenpart zur WNBA. Und die nennt sich eben Unrivaled, die Liga. Die wurde dort gegründet von ein paar, ich glaube, tatsächlich auch Spielerinnen, will ich jetzt aber nichts Falsches sagen. Und dazu hat sich jetzt aber direkt Panini auch gleich die Lizenzen gesichert zu diesem Thema. Das heißt, es gibt ein Multi-Year Trading Card Agreement mit dieser Liga, wo logischerweise dann Karten dazu gehören, Memorabilias und so weiter und so fort. Panini natürlich dann eben auch auf der Suche nach neuen Lizenzen, nachdem die von den Big Leagues jetzt alle nach und nach dann weggegangen sind und sagten, okay, da ist eine neue Liga. Frauenbasketball, glaube ich, ja schon immer gefragter gewesen, Panini, so die letzten Jahren. Und dachten sich, dann nehmen wir das auch noch mit, die guten von Panini. Ich glaube, WNBA haben sie auch noch mit drin.
Ja.
Dementsprechend passt das, glaube ich, ganz gut ins Portfolio. Kanntest du das schon, dass es da eine Liga jetzt gibt?
Nee, wusste ich gar nicht. Aber ergibt ja auch Sinn. Also ich glaube, Panini macht das da ganz smart. Aber dass man so Ligen nicht kennt, hat ja auch nichts zu sagen. Ich habe letztens mal die Einschaltquoten der Kings League gesehen aus Spanien. Auch so ein Thema, womit ich mich auch gar nicht beschäftige, ne? Also für mich ist das irgendwie so eine Sache, die man mal auf Twitch gucken kann, wenn man vielleicht komplett Langeweile hat. Aber das ist für viele ja wirklich eine ernstzunehmende Fußballliga, ne? Es ist total spannend, da mal zu sehen, wie so die Franchises performen. Kings League, Icon League, Baller League und wie sie alle heißen. Und ich sag's nicht gerne, aber das sind so die Momente, wo ich auch einfach merke, dass man keine 15, 16 mehr ist. Ne? Also, weil ich glaube, das spricht halt wirklich deutlich jüngere Leute und Sportzuschauer an, als uns jetzt vielleicht, die eher so auf diese tradierten Sachen stehen. Von daher ist es, glaube ich, ein guter Wachstumsmarkt und wir sehen ja auch beim Thema Kleinfeldfußball, dass das durchaus auch wachsen kann. Von daher, smarter Move von Panini auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist auch gut für die Liga, gibt ja auch Geld, ist ja auch nicht verkehrt, wenn man so ein Thema gerade neu angeht. Von daher eine Win-Win-Situation, wie man so schön sagt, oder Herbert?
Ja, absolut. Panini übrigens, ganz gutes Stichwort, wenn man mal zu einem Signing eingeladen wird, war der Chad Johnston sehr transparent, glaube ich.
Ja, war irgendwie witzig, ne? Also Chad Johnston, die alte Rakete, also auch mal für sein großes Mundwerk und Trash-Talk bekannt, aber auch einer super geiler Baller von früher, wenn ich ehrlich bin. Da waren er noch echte Männer, oder was? Weißt du, was ich meine? Mit Fluppe in der Pause, dies, das. Hat dann so ein Bild gepostet und nach dem Motto hier hat er die Karten von Flawless vor sich liegen mit dem Stift und schreibt only 80k, also only 80.000 US-Dollar. Hat für Diskussionsfeuer gesorgt auf Social Media, ne? Und einige so nach dem Motto abgehoben, muss das denn sein? Warum nur 80.000 für ein paar Unterschriften? Fand ich schon knackig, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Stapel da liegen. Aber man kann es ja mal runterrechnen und das ist, glaube ich, dann ein ganz guter Deal am Ende des Tages, weil ich glaube, für so ein Autogramm von dem Bruder zahlst du auch auf so einer Convention auch deine $200, gehe ich mal von aus. By the way, das ist so sein Preis. Aber ich fand es ganz, ganz interessant, ja.
Ja. Schreibt der Chat, sorry, ich finde die 80k finde ich schon viel dafür, dass seine Karten maximal 200 Euro wert sind, schreibt der Charlie. Also ich würde es jetzt auch nicht zahlen, ehrlicherweise, aber ich fand es auch sehr interessant, das zu sehen. Womit einige wahrscheinlich oder wobei einige ein bisschen mehr zahlen würde, vielleicht wäre für diese Karten, die jetzt gerade frisch noch nicht rausgekommen sind, aber zumindest schon mal announced sind. Und zwar gibt es mal wieder ein Patch. Hatten ja so wenige die letzten Wochen und Monate. Und diesmal kriegt ihn sogar nur ein Spieler, diesen Patch.
Ja, also ich hatte ja eine Umfrage in der Story drin gehabt, und zwar es geht um den Patch 23 NBA Seasons, der zu Ehren von LeBron James ab sofort auf seinen Trikots zu sehen sein wird. Und es ist keine einmalige Nummer, ne, dass man sagt, den Patch trägt er jetzt irgendwie einmal am letzten Spiel der Saison, sondern der trägt ihn jetzt bei jedem Spiel. Also ihr könnt das auf jedem Trikot von LeBron seht jetzt diesen 23-Patch und der wird dann in Zukunft in Karten reingehen. Also Tops melkt da nochmal ordentlich die Kuh, bevor LeBron dann irgendwann in Ruhestand geht. Wir haben euch ja auch gefragt, in meiner Story war es, glaube ich, wie ist so eure Meinung dazu? Und ein Großteil der Abstimmenden hat gesagt, dass schon wieder ein Patch, und das war auch so ein bisschen mein Gefühl, also jetzt schon wieder gibt es da ein Patch. Und wir haben es, glaube ich, auch ein paar Mal gesagt, Markus, in den alten oder in älteren Folgen, alles geil mit den Debut-Patches und alles geil mit erste Mal auf der Plate stehen und hier und hast du nicht gesehen. Aber jetzt gibt es schon wieder ein Patch und dann aber auch nicht nur eins, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt der Chase für den LeBron-Sammler, sondern das Ding ist jetzt auf jedem Trikot bis zum Rest der Season drauf und wird dann halt in Karten eingearbeitet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Patch optisch halt auch schwierig. Die 23 gehört für mich zu Michael Jordan. Die hat bei LeBron James gar nichts zu suchen. Ich weiß auch nicht, warum LeBron James jetzt hier so ein Patch kriegt. Und jetzt kommt mir nicht an, ja, der krasseste Scorer der NBA. Ja, das kann sein. Ich sehe ihn aber bei weitem nicht unter den Top 3 der NBA-Spieler all time. Und bei denen wurde nicht so ein Aufriss betrieben. Damals gab es die Möglichkeiten nicht. Aber ich finde, dass verscherbelt so ein bisschen das Produkt. Weißt du, was ich meine, Markus?
Mhm. Ja, ich hatte das ja auch schon die letzten Male gesagt, wo es dann den goldenen Rahmen gab um irgendein Logo und dann da noch ein und da noch ein. Dass ich die Idee ja schon sehr, sehr geil finde und dass es schon aus meiner Sicht auch Sinn macht und auf jeden Fall auch krasser Chase sind, also angefangen von Debut-Patches und so weiter, aber dass es halt immer mehr gefühlt inflationär genutzt wird. Und deswegen bin ich da bei dir, dass man da einfach irgendwann mal aufpassen muss, hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, dass es einfach nicht zu viel wird, weil das dann auch wieder den Wert wegnimmt von diesen besonderen Patches. Und gerade wenn er jetzt sogar in jedem Spiel die trägt, weiß ich nicht, ehrlicherweise.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es wird halt den finanziellen Wert halt nicht schmälern. Die Karte wird trotzdem High-End-Chase sein. Die wollen LeBron-Sammler haben. So, ich glaube, das werden trotzdem bockstarke Karten sein. Ne? Also teure Karten auch. Ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Aber man hat ja, manchmal hat ja eine Sache auch so den Glanz und den Zauber des Besonderen. Wie so ein, wenn du jetzt Harry Potter bist, Markus, und du gehst nachts durch einen verbotenen Wald und dann steht an so einem silberglänzenden See so ein Patronus-Zauber, weißt du, so ein gläserner Elch, der dich anguckt, dann ist das der Zauber des Besonderen, des Seltenen, des noch nie Gesehenen. Ein Moment, wo du sagst als kleiner Zauberknabe, oh mein Gott, meine Rute bricht aus, mein Zauberstab glänzt. So, weißt du, so ein Moment ist das, der Zauber des Besonderen. Aber jetzt, wenn dieses Patch halt wirklich dann irgendwie so oft und hast du nicht gesehen und das bekommt der so ein Ding und ich weiß es nicht. Also es untermauert für mich mehrere Sachen. Auf der einen Seite, wie schon gesagt, melkt Tops da die Kuh wirklich sehr, sehr ordentlich. Die NBA, dass sie sowas zulässt, zeigt mir, dass man ganz, ganz krampfhaft versucht, ihn als GOAT da zu platzieren, weil man einfach keinen anderen hat. Also man stirbt an Alternativlosigkeit und er aus Sicht der NBA bitte, bitte noch irgendwie durchhalten soll, bis sich ein Thronnachfolger herauskristallisiert, weil die NBA braucht immer ihre Legenden und Vorreiter und GOATs. Nur ich sehe gerade nicht, auf der einen Seite, wer ihn auch beerben soll, in der Popularität und Skillset. Ich weiß aber auch nicht, wen er hätte beerben wollen. Ich finde LeBron James, kannst du mich mit jagen, ganz ehrlich. Holt mich gar nicht ab. Hat gar nichts zu tun mit der Qualitätsstufe von Kobe Bryant, von Shaquille O'Neal, von Michael Jordan. Da in das Regalbrett gehört LeBron James wirklich nicht hin. Tut mir verdammt leid. Können wir gerne diskutieren, aber er ist für mich da nicht. Und dann für den so einen Aufriss zu machen, weil er sich 23 Seasons da irgendwie von so A nach B, also von A nach B geschleppt hat, weiß ich jetzt nicht. Ich finde Leute besser, die halt performen und Leistung zeigen und nicht halt irgendwie lange da sind.
Ja, ich glaube, er hatte schon die eine oder andere gute Saison gehabt. Die Frage,
ja, World of Hoops. Ja, aber, aber Markus, das können wir jetzt auch mal hart diskutieren. Das ist wie auf einer scheiß Single-Party. Das ist wie auf so einer Dating-Party. Bist du der King, wenn du am längsten auf der Party bist? Oder bist du der King, weil du um 1 Uhr schon ein anderes Zeitprojekt hast und die Location verlassen musst? Wann bist du der King? Wenn du um 1 Uhr nicht alleine rausgehst oder weil du bis 6 Uhr morgens da geblieben bist mit deinem Schalenbier?
Ich habe ja während meiner Party auch schon performt. So, dass
wir Weiß ich nicht. So kann sein, dass du performt hast. Aber ich finde, nur weil du lange da bist, bist du halt nicht der King. Sei mir nicht böse. Und wenn du dich selber King nennst, bist du nicht der Goat. Du hast einen negativen Finals-Record. Sei mir mal nicht böse. In deiner Regentschaft geht's der NBA so schlecht wie noch nie. Die NBA ist langweilig wie noch nie. Du hast in einem Zeitalter gespielt, in dem gar nicht mehr verteidigt worden ist. Also sei mir mal nicht böse, ich sehe den da nicht. Klar, der hat viele Punkte gemacht, aber von A nach B schieben finde ich too much. Ja, aber man darf ja auch mal ein bisschen ragen, World of Hoops. Darf ich dich an Sonntag erinnern, als du im Waterboy-Stream richtig durchgedreht bist?
Also ich bin ja nicht so der NBA-OG schlechthin, aber was ich einfach damit sagen wollte, irgendjemand hat es eben geschrieben, LeBron, warum kriegt er eigentlich so viel Hate? Ich glaube, es gibt Leute, die ihn abgöttisch lieben. Da kenne ich auch viele Sammler tatsächlich, die LeBron sammeln und einfach großer Fan von ihm sind. Und es gibt einfach Leute, die diesen Hype, wie du ihn gerade beschreibst, eben nicht angebracht finden. Ich stehe da so ein bisschen in der Mitte, glaube ich, ehrlicherweise, wie so oft. Und sage, er hat, glaube ich, schon auch wie Punkte, hat schon ein paar Rekorde gebrochen. Auf eine Stufe mit Jordan. Mich persönlich würde ich ihn jetzt auch nicht stellen wollen. Aber,
danke.
Aber
das will ich nur. Rest ist okay. Man kann über alles diskutieren. Ist auch ein geiler Baller. Aber er ist für mich nicht die Güteklasse LeBron und Kobe und Shaquille.
Ja, das ist er für mich, wäre für mich jetzt persönlich auch nicht.
Danke. Und jetzt haben wir uns wieder lieb.
Wie siehst du heute aus? Ich gucke gerade mal, was die Chats hier so schreiben. LeBron James auch nur dahin, wo er Titel gewinnen konnte, zum Beispiel zu den Heat. Wenn man jetzt noch die Zeiten vergleichen müsste, sagen, dass Pelé gar nicht krass ist. Der Fußball damals war viel einfacher. Das gleiche bei Gretzky im Übrigen, schreibt Büroschrank. Und es wird gemunkelt, dass es Agenten gibt, der diese Rekorde holt. Agenten gibt, das habe ich nicht verstanden. Julian schreibt noch, Owen Larry Grant Mama Johnson wird immer ein geiler Spielerlegende sein als LeBron. Also der gehört definitiv zu den geilsten Spielern, egal wie viele Punkte der hatte. Also Punkte sind da in dem Fall auch nicht alles, sagt Julian. Ich bin da, der hatte Stundenzeit, da war der Beste der Liga mit Rekorden, aber die Zeit ist rum. So, genau. Ist ein bisschen abgeschwiffen. Es gibt auf jeden Fall.
War doch auch mal nett. War doch auch mal schön. Man kann auch mal ein bisschen hitziger diskutieren.
So nehme ich. Aber da sind wir uns auf jeden Fall einig. Müssen ein bisschen gucken mit diesen Patches, dass das nicht die neuen On-Cards-Auto, überall gibt's da nur noch Patches. Hast du da ein Patch? Da ein Logoman, also da muss man ein bisschen aufpassen. Was, glaube ich, schon Sinn macht, gerade diese Debut-Patches, was ich finde, das ist ja immer Momente, die man da mitsammelt. Also gerade bei so einem Debut-Patch ist es ja irgendwie der Moment, wo der Spieler das erste Mal auf dem Platz gelaufen ist oder das erste Spiel gemacht hat. Hier ist es halt eine ganze Saison, deswegen trägt das eben in jedem Spiel. Ich finde dieser Moment-Aspekt eigentlich schon noch ein bisschen attraktiver, muss ich sagen, und nicht dieses Saisonthema. Das ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Wo wir bei Devil Patches waren übrigens. Upper Deck hat sich nämlich gedacht, boah, ist eigentlich eine geile Idee, was es da jetzt gibt. Machen wir das doch auch, das war aber der falsche Link, irgendwo anders habe ich es. Wir machen das einfach auch, dass wir Game Jerseys nehmen. Jetzt komme ich ja gar nicht mehr in den Artikel. Aber Upper Deck Release NHL Debüt Game Jersey Cards. Also es wird auch in Zukunft, in naher Zukunft bei Upper Deck Game Jersey Debut Patches geben. Geile Sache. Ich glaube, ich freut vor allen Dingen Eishockey-Fans. Ich glaube, haben wir auch den einen oder anderen im Chat. Macht auf jeden Fall Sinn, dass sich das Upper Deck in Anführungszeichen abgeguckt hat, oder?
Ja, ich glaube, die haben sich da schon sehr stark inspirieren lassen von dem, was Topps da vorgelegt hat. Ich finde es aber gut. Ne? Ich finde es jetzt nicht verkehrt. Klar, es ist jetzt so ein bisschen Copycat, haben auch einige abgestimmt, hatte ich, glaube ich, auch gefragt. Aber es ist trotzdem, glaube ich, für die Eishockey-Sammler trotzdem eine schöne Sache und ich glaube, eine Ergänzung, die auch überfällig war. Auch da muss man trotzdem sagen, das war die Idee von Topps mit diesen Debut-Patches. Und ich bin nach wie vor der Meinung, auch jetzt, wo wir gerade sehr, sehr hitzig über dieses LeBron-Ding diskutiert haben, die Debut-Patches, die als Patch, war, glaube ich, eine der besten Ideen des Hobbys der letzten 5 Jahre. Ne? Ja. Weil dieser Moment, die Bilder, du kannst doch, wenn du so eine Karte hast, du kannst dir die ganze Bude mit Bildern zukleistern, offiziell vom MLB-Network, wo du siehst, wo dein Bruder da das Patch oder den Patch trägt an dem Tag in dem Spiel. Ich finde es mega geil, wirklich.
Ja, und es ist halt eben dieses, wir sind ja große Fans meistens immer vom ersten Mal. In jeder Hinsicht
okay, vielleicht. Okay, das haben schon 10 Uhr. Nee, okay, gut.
Also die erste Karte, die Rookie-Karte und da reiht sich Debüt einfach nahtlos ja. ein, ne? Und deswegen ist es, glaube ich, auch dieses Besondere von so einem Debüt-Patch. Zumindest für mich.
Absolut.
Gut, dann haben wir noch ein paar News. Unter anderem gab es hier ein Leak von Carmelo mit einem Magazin. Und um was ging es da, Alex?
Ja, auch witzige Nummer. Irgendwie war das damals zu der Zeit, als es darum ging, dass man für Carmelo Anthony traden könnte. Und da haben die Brooklyn Nets irgendwie alles reingeschmissen, was sie hatten, und haben da für ihn so eine kleine Kladde gebaut. A New Beginning haben sie es genannt, haben dann so ein paar Collagen, Mood und Vision Boards gebaut, haben dann Mello schon ins Trikot reingefotoshoppt, ihn neben New Yorker Subway-Schild gestellt, haben dann aber auch mit ganz steilen Thesen hantiert, ne? Best in Business, Going Home, Best in Entertainment, History in the Making, International Fanbase, Next Sports Legend, The Billionaire Club, also wilde Nummer. Also, ich hätte gehofft, das hat damals eine KI geschrieben. Es wird sich aber irgend so ein Marketing-Mensch einfallen lassen. Und damit wollte man Carmelo damals überzeugen. Ne? Man hat ihm gesagt: Pass auf, du spielst dann mit Lopez zusammen, Richard Hamilton, Chauncey Billups und Chris Humphreys. Das wäre dann deine Starting Five und du bist da am Start. A Playoff-Team wurde es dann genannt. Also eine witzige Nummer ist von 2011, konnte man auf eBay ersteigern. Ich weiß gar nicht, wo die Auktion ausgelaufen ist.
100, also krass. Also ich stand zumindest hier oben, 100 US-Dollar, wenn das stimmt.
So. Ja, hätte ich gekauft. Also ja. Einfach, also find ich witzig.
Finde ich geil, ja.
Super rare, also wollten wir euch einfach mal zeigen. Um die Gemüter wieder runterzufahren nach der LeBron-James-Diskussion.
Geile Sache.
Aber cool. Coole Sache, ja.
Um die Gemüter aber wieder hochzufahren.
Ja, geil. Ich war gerade wieder entspannt.
Ja, haben wir, wobei ist vielleicht nicht so, aber das Thema Mystery Packs beziehungsweise Repacks wurde nochmal thematisiert bei Collect Media. Zumindest auch auf Instagram, ich glaube aber auch auf deren Seite. Da haben sie dann diverse Interviews, hatten wir, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche auch nochmal, wo diverse Fragen an den einen oder anderen im Hobby gestellt worden sind. Evan Parker ist der Mantle-Founder, ist CGC-Founder bzw. Vizepräsident. Ned Turner ist dabei, Upper Deck-Präsident, Jason Massara und Collectibles, eBay, General Manager für die Collectibles bei eBay. Die wurden gefragt, glaube ich, nach dem Impact. Haben Repacks einen positiven Impact auf das Hobby? Ich bin da mal durchgeslidet, korrigiere mich, Alex, aber so der Grundtenor war, ist eine ganz coole Idee, spannende Entwicklung, aber Transparenz ist wichtig, glaube ich, habe ich meistens gelesen.
Ja, also viele haben sich um das Wort Gambling so ein bisschen gedrückt. Also es ist, glaube ich, nur einmal gefallen. Ich glaube, wir können zu dem ganzen Thema Repacks und so einfach auch mal vielleicht eine separate Podcast-Folge aufnehmen, der Schattenseiten und Vorteile für den Markt. Ich glaube, ich den Rahmen jetzt auch sprengen um 20 nach 9. Ich glaube, das, was aber auch klar herauskommt, ist, Repacks geben dem Sammler, Leuten, die viel öffnen, schon einen guten Grundstock an Liquidität einfach. Ne? Und ich persönlich habe ja auch immer wieder die These geäußert, auch in verschiedenen Streams und Podcasts, wenn es diese Repacks nicht geben würde, würden gewisse Karten und ihre Werte ins Bodenlose fallen. Ne, in den USA gibt es wirklich Buttonline, okay, was kostet eine Kaboom? Mindestens, ne? Weil die dann straight in so ein Repack reinwandert, in so ein Kaboom-Pack und hast du nicht gesehen. Ne? Da weißt du, eine Kaboom kriegst du immer für $400 verkauft in den USA. Immer. Egal wer drauf ist. Kriegst du in Deutschland nicht. Weiß ich. Habe ich nämlich verkauft. Flauowitsch. Bei weniger. Und das sind, glaube ich, so, das greift dann auch die Karten ab, die vielleicht auch zu overprinted sind, ne, die es viel zu oft gibt, die eigentlich dann auch keinen Wert haben, wenn es diese Repacks nicht geben würde. Weil ich glaube, die Repacks kaschieren ganz schön das Problem der Industrie, dass wir deutlich so hohe Print-Runs haben, viel zu viele Karten im Umlauf sind und auch viel zu viele Karten im Umlauf sind, die eigentlich gar keinen finanziellen Gegenwert darstellen. Sorry, ist meine Meinung.
Ja, ist auch so. Hat mir glaube ich, schon ein paar Mal haben wir auch gesagt gehabt, aber ja, das fand ich spannend, dass jetzt einfach auch nochmal ein paar Leute aus dem Business selber was dazu sagen können. Wie du schon sagst, so ein bisschen umschrieben haben sie es schon. Also richtig klar, jemand gesagt, das ist Kacke, das Gambling hat wirklich tatsächlich nur der Gute, der wahrscheinlich am unabhängigsten von allen ist, von Mantle. Aber der Rest findet es spannend, aber sollte schon transparent sein. Ich glaube, das.
Ja, weil jeder der Interviewten braucht ja auch die Repacks. Also ja, sei mir mal nicht böse. Also du brauchst CGC, der alles für Dhaka durchgradet. Du brauchst eBay, der ja die Transaktionen hast. Du brauchst einen Upper Deck Dude, damit die PMGs nicht ins Bodenlose fallen, wenn irgendwie die Qualität scheiße ist und darauf irgendwie eine Katze zu sehen ist, die vorher noch nie einer gesehen hat. Und Nat Turner findet eh alles geil momentan. Also von daher ist es jetzt für mich so eine Nummer. War interessant, diese Statements, deren Marketingabteilung mal zu lesen mit den Fotos daneben. Ich würde halt immer nur eine ehrliche, persönliche Meinung erfahren, aber wir wissen beide, das ist wie auf LinkedIn, die kriegst du eh nicht.
Das stimmt allerdings. Ja, vielleicht ganz kurz will ich noch zum Thema vorher vom Launcher. Wichtig bei den Debut-Pages jedoch, dass sie auch tatsächlich direkt im ersten Jahr erscheinen und nicht gebunkert werden, bis der Spieler seinen Durchbruch hat, um dann einen Hype um die Boxen zu generieren. Ist das schon vorgekommen oder war das einfach nur eine Anmerkung dazu?
Nee, ich finde den Punkt aber valide. Es geht ja darum, dass es ja nicht dieser Gamble darauf ist, sondern der Debut-Patch wird ja erst vergeben, wenn der Dude in der MLB auf der Platte steht, das erste Mal.
Okay.
Ne? Das ist ja, glaube ich, so dieser coole Nebeneffekt, dass wir jetzt nicht wie beim Prospecting, dir die First Bowmans irgendwie ranhortest, warum immer man das machen sollte, ich würde das halt niemals tun, dass man dann halt hofft, dass einer poppt, aber da ist es ja eine andere Story, deswegen haben die auch alle irgendwie, glaube ich, mindestens den Preis von $20,000 oder sowas, habe ich mal gesehen, oder 15.000, die sind ja auch alle halt Bock viel wert, die Karten, das ist ja der Wahnsinn.
Ja, genau. Lencher schreibt, das war nur eine Anmerkung. Also hätte ja sein können, dass Tops das schon mal bewusst irgendwie zurückgehalten hat, bis es da dann einen gab. Aber so lange gibt es ja auch noch nicht, ehrlicherweise. Bei Baseball ist das so, wenn ihr Debüt zu einem bestimmten Datum nicht hatte, kommen sie in diesem Jahr nicht in die Boxen, aber dann im nächsten Jahr schreibt.
Okay.
Die liebe Jani. Macht ja Sinn, auf jeden Fall. Genau, dann sind wir erstmal durch mit den News. Wir haben aber noch ein paar Previews ganz schnell für euch. Einen kleinen Ausblick auf ein paar Boxen haben wir am Start.
Wir gehen rein. First Look, Topps Baseball Series 1 konnte man heute in den USA vorbestellen. Ich glaube, Max war da tätig. Design mit dem 75 Jahre MLB-Patch drauf. Design finde ich jetzt cool. Wie schreibt man die Karten irgendwie, der Rahmen und der Hintergrund der Karte sieht dann so ein bisschen aus wie das Stück Stoff des Trikots mit so einer Naht in Teamfarben ist jetzt ein Detail, was ich jetzt nicht unbedingt brauche. Ich bevorzuge es ja ein bisschen cleaner. Sind aber, glaube ich, coole Karten, werden gesucht sein. Bei Janni wahrscheinlich bald im Baseball Break erhältlich. Von daher freut euch drauf. Wird auf jeden Fall gut.
Ja, das unter anderem MLB haben wir am Start. Dann haben wir natürlich auch wieder 8-Bit-Karten in einem
Fußball-Set.
Ich mag die eigentlich.
Genau. Genau, es gab ja die 8-Bit-Ballers in NBA Flagship. Ich fand da die Kombination irgendwie ganz gut. Man hat den Spieler dann in Fotoqualität gesehen und drumherum war so ein bisschen 8-Bit-Gedöns. Das sieht jetzt aus wie so ein abgehalftertes NFT-Projekt von zwei Studenten aus Los Angeles. Finde ich komplett Arschritze, das Design. Tut mir komplett leid. Weil dieses 8-Bit-Design, das funktioniert halt, glaube ich, nur in anderen Settings. Also jetzt sehen wir hier Haaland, wie er da meditiert. Ich glaube, die Szene kennen wir alle. Aber irgendwie sieht das einfach nicht wertig aus. Angefangen davon, es gibt irgendwie einen Rahmen drumherum, der komplett blöd aussieht. Ich glaube, ich hätte den Rahmen einfach weggelassen und das als Plain-Ding rausgeknallt. Aber ich finde es ja schön, dass du es gut findest.
Ja.
Jeder Jack ist anders, sagt
also,
man.
Also ich finde das 8-Bit an sich cool, den Rahmen drumherum finde ich halt irgendwie nicht so geil. So das, was weiß ich, was es sein soll, irgendwie sieht es mechanisch aus, keine Ahnung, irgend so ein Rahmen, der da gebaut worden ist, der ist jetzt aus meiner Sicht unnötig, aber so finde ich es irgendwie witzig, erinnert mich so ein bisschen, ja, du hast recht, NFT kommt da schon sehr nah irgendwie an das
Thema. Sag ich doch.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, das ist es. Ich warte immer noch auf das Tops-Design, was mich komplett wegschallert. So, das war es jetzt noch nicht. Bin ich ehrlich. Weil es wird ja auch nicht besser. Wir können uns ja mal kurz oben rechts angucken. Premier League Chrome.
Hat mir, glaube ich, teilweise schon mal, zumindest letzte Woche, ne? Mit diesem Bild.
Ja, Bild. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Ganz, ganz schlimm auf der nächsten Seite ist dann hier dieses Genius Chrome Legends Edition. Das sieht aus wie. Also, für die, die es jetzt nicht sehen können, wir sehen einen sehr jungen Wayne Rooney, cooles Foto. Dann sieht man so zwei Gehirnhälften, die auch auf so einem IKEA-Plakat in der dritten Etage hätten hängen können. Und das sieht irgendwie in sich einfach qualitativ scheiße aus. Also, seid mir jetzt mal nicht böse, ich erwarte da wirklich mehr von Tops. Das ist doch quatschig. In welchem Setting siehst du so eine Karte? Was ist das, Markus?
Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ja. Vielleicht bei irgendeinem Dr. House-Setting. Vielleicht, da hätte ich es jetzt eher gesehen.
Büroschrank mit einem sehr wertvollen Kommentar. Das Design, was dich komplett wegschallert, kam 2015 und heißt Flawless und kommt von Panini. So nämlich, Amen, Schwester.
Ja, Locked in, Insert, auch, weiß ich nicht.
Ja.
Schwierig. Das ist auch super strange. Triple Platinum.
Ja, mit Triple Platinum haben sie irgendwie die drei Platinscheiben von Shindy genommen und haben da Easy rein gefotoshoppt von Asen. Also ich dachte zuerst irgendwie, das wäre halt ein Meme, ne? Ich meine das ernst. Ich dachte, das wäre von der Meme-Page. Aber das ist wieder vom Bleaker Trading. Das ist okay. The Streets Won't Forget ist ja so ein Klassiker. Für die Straßenballer. Ich finde aber, das sieht cool aus. Das sieht auch so ein bisschen aus wie das Ding von Ultimate Drops. Ich finde, das funktioniert. Das kannst du schon machen. Monday Night Lights sieht einfach komplett bescheuert aus. Wenn du auf Pexels gehst oder auf Pixabay, ne, und suchst dann so lizenzfreie Bilder und du gibst ein Stadion bei Nacht, kommt genau das Foto. Ich schwöre es dir.
Das war auch mein erster Gedanke.
Ich schwöre es dir. Oder?
Ja, das war auch mein erster Gedanke. Ich kenne den Hintergrund.
Dann hast du Morgan Rogers. Steht irgendwie auf dem Pitch und von oben wird der an. Das Bild ist komplett bodenlos. Das ist a cold and rainy, wegen halt UK und die können halt nichts außer Regen. Man sieht hier morgen Gibbs White, wie er irgendwie im Regen steht, aber auch schlecht gereinigt. Also es ist rein gefotoshoppt. Also das Foto wurde aufgenommen bei strahlendem Sonnenschein. Aber er muss jetzt in diesem Bild im Wasser stehen. Ich check's nicht.
Ja, das holt mich ehrlicherweise auch nicht so ab, aber wir müssen immer dazu sagen, Leute, es ist immer sehr individuell. Es kann auch Leute geben, die das wunderschön finden.
Ich finde über gewisse ethische Grundsätze, ästhetische ästhetische Abbildung und Designsprache, finde ich, kann man nicht in allen Punkten diskutieren. Ich finde nicht, man kann über alles diskutieren. Ich gebe dir recht, man sollte über viel sprechen. Aber ich finde, so ein gewisses Maß an Mühe, Qualität und Design-Esprit sollte schon vorhanden sein. Und das sieht wirklich... Okay, pass auf, du sitzt, du bist Produktchef, du bist Produktdesigner von Tops.
Ich, ja.
Du hast dem gesagt, pass auf, du hast gesagt, hier, pass auf, Lukas, mach mir mal ein geiles Design für den jungen Wayne Rooney im Menu-Trikot. Und er kommt damit in dein Büro. Wir spielen das durch. Ich komme rein und sage, ey Chef, guck mal, ich habe mir voll Mühe gegeben. Ich habe hier was entworfen. Wie findest du das?
Würde ich persönlich sagen, geh nochmal raus und mach's nochmal. Aber es kann ja, wenn ich's nicht bin, sondern der Hans-Dieter, könnte ja sagen, oh, das gefällt mir richtig gut. Das sieht ja klasse aus. Das meine ich damit. Es könnte ja individuell jemandem gefallen. Vielleicht. Heißt ja nicht nur, weil ich's oder du oder der Großteil hier im Chat ja anscheinend es kacke findet, dass es für 100% da draußen kacke ist.
Ja, okay. Dann ist es halt so. Ich sehe es aber anders.
Ich würde den erstmal höflich anspucken. Schreibt okay. Da sind wir unterschiedlich. Du bist Produktdesigner von Tops und spielst im Kindergarten mit Photoshop. Ja, schreibt Lenscher.
Ja, Digga, ich weiß es nicht. Aber egal, wir können ja mal eine Abstimmung starten.
Und nee, ich glaube, Großteil findet es kacke. Das hört, das liest man ja schon hier.
Ja, gut, da sind wir uns da ja, danke, da sind wir uns da ja einig. Weil das kannst du doch keinem erzählen. Ich gucke hier auf zwei Gehirnhälften drauf. Ach, Digga, ich weiß es auch nicht. Weißt du, was es ist? Wie so ein Hintergrund von so Leuten, die so Reels machen über so Medizintipps, dass man sich dann irgendwie so Dattelkerne schroten soll und die dann mit heißem Wasser aufkocht.
Ja, ich weiß aber...
Fällt mir auch nicht, aber Geschmackssache.
Um nochmal uns einig zu werden, was uns allen gefallen wird. Das ist der letzte Punkt. Und das ist diese Karte.
Okay, also sorry erstmal, dass wir so gnadenlos überzogen haben. Das tut uns wirklich leid. Hier sehen wir eine John Cena-Karte. One of One. Super Fractor. Und eingearbeitet ist ein, wie nennt man das? Ringpfostenschutz. Ringpfostenschutz. Wahrscheinlich ist das der Fachterminus dafür.
Der deutsche.
Ringpfostenschutz.
Wahrscheinlich.
Actual Turnbuckle went inside a One of One Cena Trading Card.
Ist geil.
Das habt ihr jetzt auch gehört.
Ja.
Finde ich aber geil. Finde ich eine gute Sache.
Ja, finde ich auch ziemlich geil. Es gab, wir hatten noch mal Boxen aufgemacht, da gab es Ringmattenstücke auch in der Karte. Finde ich auch ziemlich geil. Aber so ein Turnbuckle, der ja auch wirklich hier sehr verschmutzt und wahrscheinlich viel Schweiß dranhängt, ist schon ganz geil. Und der ist in der One of One dann in der Topps Universe Serie 2025 zu finden. Ganz schnell noch zwei Fragen aus der Frage der Woche. Mehr, das ist keine Frage, sondern mehr Liebe für geile Inserts. Waren wir ja gerade beim Thema von Mitch Cards. Vielen Dank dafür. Es war eher eine Aussage. War, glaube ich, eben nicht zu spüren. Und eine schnelle Antwort von euch. Welcher Sportler wird im Sommer die höchste Value-Steigerung haben? Lamin, CR7, Messi oder Otani? Gefragt von J-Click TCGs. Also wer wird
die stärkste Wertsteigerung hat?
Im Sommer. Jamal, CR7, Messi oder Otani? Beckenbauer schreibt, Büroschrank, dir war nicht gefragt.
Sag du zuerst.
Ich hätte jetzt aus dem Gefühl Jamal gesagt, wegen der WM, die, glaube ich, ja im WM ist. Hätte ich jetzt vorausgesetzt, logischerweise, er spielt eine gute WM, aber das wäre jetzt so spontan mein Ding, wobei er schon eh relativ hoch ist. Deswegen schreiben die meisten wahrscheinlich gerade in den Chat Otani. Zumindest lese ich es zweimal, dreimal. Julian schreibt es auch.
Habe ich eben mit Max drüber gesprochen. Ich glaube, Otani ist gerade so ein bisschen die Krux an der Sache. Der muss halt jetzt weiter performen. Wenn die einmal straucheln, Dodgers performen nicht gut oder Otani lässt wieder irgendwo ein Hotel bauen und lässt die Nachbarn rausschmeißen. Ich würde tatsächlich auf Lamin Jamal gehen. Aber auch nur begründet darin, weil die Spanier schon sehr heißer Contender sind auf den Weltmeistertitel. Also wenn Messi den zweiten Pott holen sollte, Messi, aber es hängt jetzt sehr stark auch an dem sportlichen Erfolg ab. Wenn wir nach Wahrscheinlichkeiten gehen, Stand heute, Qualität der Teams, würde ich sagen Lamin, weil die Spanier einfach eine valide Chance haben. Ich sehe die Chance gerade nicht bei Portugal und bei Argentinien. Das ist die Herleitung.
Mhm. Aber du siehst, wenn, dann einen von den Kickern und nicht bei Otani.
Ich sehe es nicht bei Otani. Ich glaube, da ist momentan der Markt wirklich so auf dem Peak angekommen. Er muss halt wieder in die World Series kommen und er muss das Ding gewinnen, damit die nächste Stufe freigeschaltet wird. Und ich glaube, dann ist es doch schon sehr ausgereizt. Also, die sind alle vier ausgereizt. Ich glaube aber, dass Lamin aufgrund der Wahrscheinlichkeit da den größten Sprung machen könnte, wenn sie Weltmeister werden. Weil dann ist es der Wahnsinn.
Ja. Ja, also Otani, einer hat geschrieben Messi, glaube ich, dreimal Otani, einmal Messi, zweimal Jamal, habe ich jetzt, glaube ich, rausgelesen. Also schon sehr verteilt. CR7 war jetzt, glaube ich, nicht dabei. Ich glaube, das hängt, würde ich, glaube ich, auch ausschließen. Ja, das vielleicht noch als Abschlussfrage gewesen. Vielen Dank für die Frage und vielen Dank an euch, dass ihr so lange durchgehalten habt, uns, wir haben wieder überzogen, aber es macht leider auch, was heißt leider, es macht einfach unendlich viel Spaß hier. Wir können doch wahrscheinlich Stunden weiterquatschen über die einzelnen
das
Themen.
Das ist es halt.
Mit euch zu diskutieren. Genau, weil dieser Austausch ist halt, da entstehen halt Diskussionen, neue Sichtweisen, die hier in den Kanalräumen, wo man drüber nachdenkt und da auch nochmal eine Meinung irgendwie. Deswegen macht es schon viel, viel Spaß und deswegen hoffe ich, dass es okay ist, wenn wir hier ab und zu mal überziehen. National Update diese Woche, ich hatte es ja letzte Woche gesagt, wir warten noch die Woche ab, kommt der Drop für die Reise. Das heißt, ab spätestens Sonntag dürft ihr euch anmelden. Falls ihr in der HCC-WhatsApp-Gruppe seid, kriegt ihr da ein Preview schon mal mit dem Link zu der Webseite, beziehungsweise da, wo ihr euch anmelden könnt. Plätze sind limitiert, aber der Drop für die Reise kommt spätestens Sonntag, also im Laufe dieser Woche. Kriegt ihr aber dann nochmal Bescheid. Ja, das war's soweit erstmal. Dann geht's am Donnerstag bei dir weiter, Alex, korrekt?
Ja, 20.30 Uhr gehen wir rein, Talking Cards. Ich werde jetzt donnerstags versuchen, so ein bisschen das, was wir hier im Kurzformat machen, vielleicht nochmal ein bisschen tiefer auch in Sets einzutauchen und meine Gedanken mit euch zu teilen, welchen Spieler ich da kaufen würde oder welche Karte oder wie auch immer. Das machen wir Donnerstag ein bisschen, gucken, ob es einen coolen Vlog gibt. Und ansonsten zocken wir mal wieder eine Runde. Das ist der Plan.
GTA?
Und dann GTA wahrscheinlich. Und dann Samstag, ich glaube 22.30 Uhr ist, glaube ich, das Spiel. Broncos gegen Bills. So, Samstag gucken wir Broncos gegen Bills. Uhrzeit müsste 10:30 sein. Mit dem lieben Charlie werden wir uns hier unten einfinden in diesen heiligen Hallen. Und richtig reinwagen, weil die späten NFL-Streams waren bis jetzt immer die geilsten. Deswegen freue ich mich da schon sehr drauf.
Und wir uns auch.
Auf jeden Fall.
Und ja, Leute, dickes Dankeschön, dass ihr wieder am Start wart, dass ihr zahlreich da wart. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns natürlich immer über Follows auf unseren Kanälen, Likes, Abos, aber auch 5 Sterne auf Spotify. Das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank.
Danke.
An euch. Kuss. Und ja, Kuss geht raus, auch von mir. Macht's gut, bis Donnerstag.
Tschüssi. Bis Donnerstag, ihr Lieben.
Tschüssi.